Eintracht-Fans TV zum Hören. Diskussionen, Interviews und Themen rund um Eintracht Frankfurt. News, Wissenswertes, Hintergründe und Meinungen. Von Fans für Fans. Nur ohne Bild.
Hi Sebastian.
Hallo Andi.
Dich hat heute Morgen der Sturm geweckt.
Ja, die Winterstürme gehen jetzt hier los und das war jetzt der zweite in dieser Woche. Da peitscht ein bisschen der Regen gegen unseren Van.
Okay.
Okay, ja.
Okay. Hast du eigentlich, was dich schon seit Wochen fragen wollte, hast du eigentlich mal live eine Büffelherde gesehen?
Ja.
Oh, geil.
Es war leider in der Vorbüffelherdenzeit bei der Eintracht, also als man es noch nicht so genannt hat. Und zwar im Juli, glaube ich, im Yellowstone Park habe ich mehrere Büffelherden gesehen. Habe auch ein paar Bilder gemacht. Also man könnte die Büffel auf den Bildern noch die entsprechenden Namen geben.
Cool. Und ähnlich eindrucksvoll wie unsere Frankfurter Büffelherde?
Ich glaube nicht ganz so erfolgreich sportlich, aber doch irgendwie beeindruckend. Es war aber auch ein bisschen so, dass wenn man im Yellowstone irgendwie ist und seinen ersten Büffel sieht, dann völlig außer Haus ist, das Auto anhält und diesen Büffel beobachtet. Und wenn man dann ein paar Stunden ist oder einen Tag lang ist, dann kann man irgendwann die Büffel, die auf der Straße stehen und die den Weg versperren, nicht mehr sehen. Also im Sinne von, es sind dann auch nur Kühe, die dir den Weg versperren, den du dich einfach nicht anlegen möchtest.
Okay, ja, ist ja eigentlich bildlich gar nicht so schlecht. Jetzt hatten wir gestern Abend die dritte magische Nacht im Europapokal. Ich vermute mal, du hast wieder bei HR Info gehört.
Ich habe diesmal Lust auf Gucken gehabt und habe einen mittelguten Stream gehabt, der dazu geführt hat, dass ich immerhin 2 der 4 Tore gesehen habe, live.
War das die Tore von den Franzosen oder unsere Tore?
Ich habe das 1-0 verpasst und das 3-0.
Ah, okay, dann hast also, du, na gut, dann ist es bei dir 1-1 ausgegangen. Geiler wäre es gewesen, wenn du das 1-0 und das 4-0 verpasst hättest und nur die 2 Eigentore gesehen hättest.
Nee, leider nicht. So war es nicht.
Und du bist, Moment, das heißt, du hast das 1-0 verpasst, dann hast du auch die Choreo verpasst, vermute ich mal.
Ja, aber die war ja dann relativ schnell im Netz und dann während des Spiels noch lief, habe ich dann schon auf die Choreo geblickt.
Also bist du vollumfänglich.
Ja, es ist mir irgendwie aufgefallen, dass so, wenn man so die Videos von der Choreo sieht, aber jetzt nicht nur wegen der Choreo an sich, aber so dieses, es kommt das Schwarz-Weiß wie Schnee und so weiter und die Mannschaftsausstellung wird gerufen und so. Und du siehst, es ist Nacht, das Flutlicht leuchtet. Schwarz-Weiß wie Schnee und die Choreo. Das ist viel schlimmer als bei einem, wenn man das Spiel sieht, zu fehlen, wenn du verstehst, was ich meine. Also, weil du da richtig diese Atmosphäre halt mitbekommst im Fernsehen, das ist ja doch eine andere Atmosphäre.
Ja, das ist so. Das muss man, glaube ich, wirklich live im Stadion erlebt haben. Gestern war ein Freund von mir im Stadion, von unserem Fanclub, der in Berlin lebt und das erste Mal jetzt im Europapokal. Ich habe das letzte Mal auf dem Breitscheidplatz in Berlin gesehen und dann gestern wieder und das erste Mal jetzt bei einem Europapokal-Heimspiel und kannte dann die anderen Spiele natürlich auch nur aus dem Fernsehen und der war dauererregt. Das ist schon was anderes im Stadion. Aber ich habe gute Nachrichten für dich.
Jetzt kommt's.
Wenn sich dein Plan nicht
geändert. Warte, Freddy Bobic zahlt mir 1 Million pro Jahr, wenn ich wegbleibe.
Ja, okay, ich rede mit ihm. Ja, stimmt. Wir hatten ja letztes Mal drüber schon gesprochen. Das ist eigentlich besser, wenn du bist in Neuseeland oder so, ne? So, umso weiter weg, umso besser.
Ja, anscheinend. Also momentan, sagen wir mal so, könnte man ja abwarten, wie es endet, wenn ich hier bin. Wenn nicht, schickt man mich immer nochmal nach Hawaii und dann immer weiter. Und ja.
Ja, okay. Das wäre natürlich die eigentlich gute Nachricht gewesen. Ich dachte ja, wenn sich deine Pläne nicht geändert haben und du bist irgendwie ab Januar wieder in der Heimat, dass das nächste Heimspiel im Europapokal der Der 21. Februar wäre.
Ja, müsste ich hoffentlich Zeit haben. Ach stimmt, steht ja sogar schon fest, dass wir ein Heimspiel haben. Ne?
Genau, als Sieger, Gruppensieger, genau.
Und ich habe keine Statistik dazu, aber ich bin übrigens ein großer Fan, und das ist entgegen der weitläufigen Meinung, die man immer hört, ein großer Fan von Rückspiel auswärts zu haben.
Darüber können wir jetzt mal diskutieren. Sehr schön. Wir haben jetzt immer ja geschafft, in die Vergangenheit abzudriften, weil die Gegenwart, ich sag mal, thematisch relativ wenig hergibt. Und ich hatte ja jetzt in der letzten Eintracht-Fans-TV-Sendung hatten wir einen Jürgen Pahl zu Gast. Und Jürgen Pahl, immerhin so ein verkanntes Genie, der hat ja DFB-Pokal und UEFA-Pokal mit uns geholt. Und wir hatten ja die Besonderheit, das habe ich auch den Jürgen Pahl ganz vergessen, darauf nochmal hinzuweisen, dass wir ja Europapokalsieger geworden sind, ohne einen einzigen Auswärtssieg. Und es ist tatsächlich so. Also ich kann jetzt aus dem Kopf sagen, also wie die Schalke, ich habe mir vorgestern Facebook, bin ich drüber gestolpert, Bilder aus Porto gesehen, wie die Schalker da waren, übrigens nicht mal die Hälfte von dem, was wir da waren, und die haben dann immer natürlich noch das Lied gesungen von ihren ganzen Gegnern, von ihrem UEFA-Cup-Sieg 1900, wann sind die denn? 97, dankeschön. Und 1997, da war doch auch was, ich glaube, da haben sich unsere Ultras gegründet. Naja, und da habe ich natürlich auch noch alle Spiele 1980 im Kopf. Also, erste Runde Aberdeen. In Aberdeen 1-1 und zu Hause gegen Aberdeen 1-0. Dann zweite Runde Steaua Bukarest. In Bukarest 2-0. Im Rückspiel und wohlbemerkt.
War das nicht Rapid Bukarest?
Ich glaube Steaua. Rapid Bukarest hatten wir auch mal, ein paar Jahre später. Nee, Quatsch, nicht Steaua, was erzähle ich denn? Dynamo Bukarest. Und komischerweise mit I geschrieben. Auf meiner Eintrittskarte stand Dynamo mit I drauf. Ich war damals noch Schüler, hab mir darüber keine Gedanken gemacht. Nur irgendwann mal bin ich irgendwie umgezogen und ist mir die Karten in die Hand gefallen, hab mich dann gewundert, wie sie Dynamo mit I geschrieben wird. Aber egal, also auf meiner Eintrittskarte waren die mit I geschrieben. Gegen Dynamo das Bukarest.
Die östlichen, die, gut, es gibt ja nur östliche Dynamo-Vereine.
Ja, im Westen, die sind von Ost-Berlin bezahlt.
Ja, dass die aber häufiger so mit I geschrieben wurden. Vielleicht kann das bei den Bulgaren irgendwie an der kyrillischen Übersetzung oder so liegen.
Ist gut möglich. War es mir nur aufgefallen. Ich hatte dann die Karten in der Hand und habe mich gefreut. Und dann dachte ich, mit I, okay. Und ist irgendwie in Erinnerung geblieben. Es bleiben ja manchmal so lapidare Randgeschichten eher in Erinnerung und dann ja als andere Sachen, wie zum Beispiel Hochzeitstag oder sowas. Also bei dir ist ja noch frisch mit dem Hochzeitstag, ne?
Ja, ist nicht so lange her.
Aber erinnere dich mal dran, in 10 Jahren wirst du dich an das Gespräch erinnern, dass ich gesagt habe, Dynamo Bukarest wird mit dir geschrieben und du weißt aber dann nicht mehr, an welchem Tag du geheiratet hast.
Das kann passieren. Aber es ist auf meinem Ring eingraviert, also solange ich den habe.
Ja gut, wenn du eine Brille dann auffasst in 10 Jahren.
Übrigens ist es aber anscheinend immer noch die offizielle Schreibweise. Ne?
Ah, hast du gerade geguckt?
Ja, es wird überall mit I geschrieben.
Okay. Dynamo Bukarest. Na, dann habe ich das ja gar nicht so falsch in Erinnerung. Also auf jeden Fall. Zweite Runde.
Weil das natürlich Bukarest natürlich rumänisch ist und nicht kyrillisch hat. Wahrscheinlich liegt es daran, dass die es mit I schreiben und nicht mit Y.
Ach, du hast recht. Rumänisch? Das stammt vom Romanisch ab, oder? Das heißt, die haben gar kein Kyrillisch, die haben lateinische Buchstaben. Und ja, das kann sein. Und
wahrscheinlich kein Y.
Die Römer hatten kein Y. Ja, irgendwann ist das Y bei uns gekommen, woher auch immer. Aber die Römer hatten das definitiv nicht.
Das dürfte die Lösung sein.
Wir haben die Lösung. So ganz nebenbei haben wir nochmal die Lösung. Na gut, also jedenfalls zweite Runde, um jetzt nochmal auf diese These zu bekommen, was ist besser, zuerst ein Heimspiel oder ein Auswärtsspiel. Dann zweite Runde Dynamo Bukarest, Hinspiel in Bukarest 2-0 verloren, Rückspiel, dann 3-0 gewonnen nach Verlängerung und auch nur dank eines Sitzkopfballs von Bernd Hölzmann in der Nachspielzeit, was uns die Verlängerung brachte. Dann, und das unterstreicht dann schon wieder deine Thesen. An der magischen Nacht, also für damalige Verhältnisse magische Nacht, es waren, glaube ich, keine 30.000 Zuschauer im Stadion, aber mit Feyenoord Rotterdam, ein sehr namhafter Gegner, 4-1 weggefiedelt. Kleine Randanekdote für die Leute, die jünger sind als ich, alle anderen wissen das, in grün-weißen Trikots haben wir gespielt.
Ich weiß, und Rotterdam im Rückspiel auch, ne? Das ist nämlich das Verrückte, oder?
Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, ist das nämlich so?
Rotterdam im Rückspiel auch in grünen Trikots gespielt hat.
Ach komm.
Ja, ich glaube schon.
Okay, das weiß ich überhaupt nicht. Können wir das jetzt nach? Das ist, ich google jetzt parallel. Vorsicht, also Entschuldigung schon mal für den Krach, der jetzt gleich entsteht. Weil das will ich jetzt wissen.
Ja, Rotterdam in grün und wir in weiß.
Nee. Weil Rotterdam ist jetzt, hat jetzt auch nicht unbedingt grün als Vereinsfarbe.
Ja, ich sehe gerade, ich habe jetzt einfach mal Rotterdam Eintracht Frankfurt eingegeben. Und da sieht man bei den Bildern, dass. Das ist von YouTube, der Ausschnitt vom Rückspiel.
Also hier ist ein Bild vom Hinspiel, Kopfball Bruno Petzer im grün-weißen Trikot, wie ich das richtig in Erinnerung habe. Und Rückspiel. Da habe ich.
Ja, gibt's ein YouTube-Video. Okay. Wir komplett in weiß und Rotterdam in grün.
Ist ja der Knaller. Okay, gut. Das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Da war das tatsächlich so, dass wir das Spiel, das Heimspiel zuerst hatten, 4-1 in einer magischen Nacht und das Rückspiel dann 1-0 verloren hatten, wo Klaus Funk, der sich damals im Tor immer mit Jürgen Pahl abwechselte, Jürgen Pahl ist, glaube ich, gerade im Flieger auf dem Weg nach Paraguay, vielleicht hört das nicht, war ja auch beide jetzt nicht unbedingt, okay, lassen wir das. Klaus Funk stand dann im Tor und hat das Spiel seines Lebens gemacht, sonst hätten wir da auch mal schnell 3-0 oder 4-0 verlieren können.
Ja, yeah. Das war doch dann noch die, wie viele ältere Fans auch erzählen, die Schlacht danach.
Ja, richtig, wo dann zum Leidwesen einiger Fans, die auf der Autobahn sich in Sicherheit wähnten, feststellen mussten, dass in Holland Ampeln mitten auf der Autobahn sind und wie es sich für einen Deutschen gehört, man auch nicht bei Rot über die Ampel fährt und dann deswegen noch eingefangen worden sind. Ja, ging wohl ganz gut ab. Und wir beten, ich weiß noch, ich hatte mit, als wir mal, ach, das ist ja mittlerweile auch schon wieder 20 Jahre her, ich glaube, das erste, der zweite Schiff nach Mainz, da hatten wir in der zweiten Liga wohl bemerkt, aber wie es sich für einen Frankfurter gehört, träumt man ja auch in der zweiten Liga von Europapokal und von Rachengelüsten. Da haben wir auf dem Weg nach Mainz, wir waren gerade abgestiegen, habe ich mit ein paar Jungs gesprochen, die in Rotterdam dabei waren. Unser großer Plan war, Wiederaufstieg sofort zu schaffen, sofort einen Europapokal und dann Rache in Rotterdam.
Ja, gut. Wo sind sie denn, ne? Wir warten.
Wir warten. Eben.
Ja. Ja. Ich hab einige Geschichten gehört und das, wenn mir heute jemand kommt und so sagt, du kannst ja heute nicht mehr ins Stadion gehen, ist viel zu gefährlich geworden, dann sollen sie mal sehen, was damals abging.
Zu dem Thema, weil das jetzt gerade hier auch ein Thema in Hessen ist, habe ich übrigens was vorbereitet. Da kommen wir gleich dazu, über Gewalt im Stadion. Das habe ich interessante Zahlen recherchiert, kurzfristig.
Okay, klingt interessant, ja.
Gut, und dann war, das waren dann schon die ersten drei Runden. Dann haben wir aufgrund des Weiterkommens gegen Rotterdam überwintert im Europapokal und dann war der erste Gegner nach der Winterpause war Brünn. Und da haben wir auch zu Hause zuerst gespielt und auch 4-1 gewonnen.
Ja.
Und in Brünn haben wir 3-2 verloren, allerdings lange Zeit das Spiel diktiert, noch 2-1 geführt gehabt und dann ist Brünn nochmal aufgekommen. Und da bleibt eine Erinnerung, ich hatte das damals im Fernsehen gesehen, das war mittags oder nachmittags, also ich habe nach der Schule war das irgendwie. Schwarz-Weiß übrigens, habe ich eine Schwarz-Weiß-Übertragung, war das aus Brünn. Da hat man dann immer so im Hintergrund ganz viele Eintracht-Eintracht-Rufe gehört, aber irgendwie total ungewohnt. Also es war nicht diese Eintracht-Rufe, wie man sie kannte, vom eigenen Stadionbesuch her, oder wie man selbst auch Eintracht brüllt, sondern hat sich komplett surreal angehört. Da waren die irgendwie alle aus der DDR gekommen, die Eintracht-Fans, aus Sachsen und Thüringen und sowas, und haben natürlich dann auch in ihrem Dialekt Eintracht gerufen. Das hat sich ein bisschen ungewöhnlich für ein westdeutsches Ohr angehört.
Ja, ich kenne das noch, hab das noch in Erinnerung, als man dann zum ersten Mal nach der Wende mit ostdeutschen Clubs in Kontakt kam. Es hat sich auch immer ein bisschen fremdlich angehört am Anfang.
Gell? Also es hört sich eigentlich für mich immer noch fremdlich an, aber.
Ja, gut, man hat ja nicht mehr so viel, so oft, ne? Nee. Ja. So.
Ostdeutsche
Gegner.
Nicht, dass ich wüsste. Doch. Nee. Ja,
Leipzig jetzt halt
Leipzig
wieder, ne?
Zählt halt nicht. Ja. Das ist ja österreichisch oder so ähnlich. Naja, gut. Aber es hat sich auch, ich bin jetzt ab und zu mal bei Chemie gewesen und in Zypern hatte ich dann auch die ganze Zeit einen Chemiker im Schlepptau. Man hat sich dran gewöhnt, sage ich mal. Es fällt mir gar nicht mehr so richtig auf.
Rufen die Chemiker auch komisch Eintracht?
Nee, die rufen Chemie.
Oder gut. Ja, oder so, ja. Ich überprüfe übrigens gerade was du sagst. Aber
gut, sehr schön.
Alles okay,
stimmt alles. Das war also das Viertelfinale gegen Brünn. Sag mir nochmal ganz kurz, wie der Verein wirklich heißt, weil ich habe mich jetzt nach dem Lapsus mit Dynamo nicht mehr getraut, zu sagen, wie der Verein ganz ausgesprochen heißt.
Also jetzt unsere...
Der Gegner, Brünn.
Ich denke doch, zahlreiche tschechischen Zuhörer mögen mir verzeihen, wenn ich mich richtig ausspreche. Strojovka Brünn.
Dankeschön, dass du das erspart hast. Danke. Ja. So, dann waren wir schon im Halbfinale und dann ging ja Europa erst richtig los, das muss man ja sagen. Und dann haben wir wieder auswärts gespielt in München. Bei den Bayern. Da haben wir dann 2-0 verloren.
Ja.
Und das Rückspiel war auch eine magische Nacht. Man muss dazu sagen, wir hatten in der Saison in der Bundesliga hatten wir auch zu Hause gegen Bayern München 2-0 zurückgelegen und dann noch das Spiel gedreht und 3-2 gewonnen gehabt. Das heißt, dass die, ich bin da mit der S-Bahn irgendwie ins Stadion und da waren dann massig Bayern-Fans und obwohl die eigentlich mit einer 2-0-Führung dahin gefahren sind, in dem Jahr übrigens auch Deutscher Meister wurden und in dem Wissen, Mensch, ein Tor müsste ja eigentlich reichen, um ins Finale zu kommen, haben die ganz schön die Hosen voll gehabt. Also die haben in der S-Bahn, war bei unter den Bayern-Fans, und ich rede jetzt nicht von Bayern-Fans, die aus dem Taunus oder sowas kamen, sondern richtige Münchner oder bayerische Bayern-Fans, also mit Kutte, mit allen drum und dran, die also auch das Olympiastadion nicht nur aus dem Fernsehen kannten, sondern persönlich kannten, die haben schon gesagt, oh, das wird heute ein Tanz. Wir haben ja hier schon in der Bundesliga aufs Maul bekommen, trotz 2-0-Führung. Und dann ging es mir ein bisschen besser, weil ich bin eigentlich damals ohne Erwartung ins Stadion. Ich habe gedacht, na komm, lass uns das Spiel gewinnen. Einfach so für den Seelenfrieden. Aber die Hürde 2-0 aufzuholen gegen so starke Bayern, das wird schwer. Gut, was ist passiert? Zweimal Bruno Petzer, wobei das 2-0, du guckst dir jetzt parallel nach, wobei das 2-0 durch Bruno Petzer relativ spät gefallen ist. Es ist, glaube ich, so 88. oder 89. Minute. Kann das sein?
87.
Ah, 7, na gut, okay. Da muss ich noch mal ein bisschen trainieren.
Ja, also.
Und dann?
Ich habe gedacht, wir machen das hier auf einigermaßen professioneller Ebene.
Ja, hast du völlig recht. Nein, nein. Dann ging es in die Verlängerung. Dann hat Harry Kager das 3-0 gemacht. Und dann kam das Anschlusstor der Bayern, ich glaube durch Wolfgang Tremmler, so ein Weitschuss.
Weitschuss steht jetzt
nicht dabei. Nicht dabei, aber ich habe den Jürgen Pahl, der letzte Woche neben mir saß, habe ich auch auf das Tor nochmal angesprochen, dass das sein Fehler war. Und er hat mich angeguckt, hat dazu nichts gesagt. Also hat das, der Blick hat es bestätigt, ja, dass er noch an diesem Gegentreffer nagt, weil der Tremmler hat irgendwo halb rechts abgezogen aus 25, 30 Metern, Aufsetzer und Pahl sah das andere ist gut aus. Aber an diesem Abend waren wir einfach nicht zu schlagen und quasi im Gegenzug hat Harry Kager dann das 4-1 gemacht. Wie gesagt, wir reden von der Verlängerung, alles in der Verlängerung. Und Werner Lorand, Werner Beinhardt, der jetzt die Tage 70 Jahre alt wurde, hat dann per Elfmeter das 5-1 gemacht.
Das ist aber echt faszinierend, dass Kager, also dass diese drei Tore, ja, zweimal Kager und einmal Tremmler, 103., 105., 107.
Ach, so eng beieinander war das.
Wäre der aufs Klo gegangen.
Oh ja, oh ja. Ja, wusste ich gar nicht, habe ich gar nicht mehr in Erinnerung, dass das so nah beieinander war.
Auch noch faszinierend, einfach nur in nackten Zahlen, Europapokalbegeisterung, auch schon im Jahre 1980. Zuschauer in Frankfurt beim Spiel Frankfurt-Bayern 50.000. Zuschauer in München 14.000.
14.000 in einem UEFA-Cup-Halbfinale. Man muss aber dazu sagen, und das ist natürlich auch dieses Red Bull-Leipzig-Phänomen, was auch der Rannik die ganze Zeit sagt. Es waren Osterferien beim Hinspiel in München.
Ach so, okay.
Ja, also, ja.
Dann entschuldige ich mich bei allen Münchner Zuhörern.
Ja, eben. Na gut, und das heißt, da hatten wir auch das Rückspiel in Frankfurt. Dann das Grande Finale gegen Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach seinerzeit übrigens Titelverteidiger. Ja, die haben nämlich 79 den UEFA Cup gegen, ich glaube, Roter Stern Belgrad geholt. Aber es war die erste Saison unter Jupp Heynckes und das ist ja dann, damit schließt sich dann übrigens bald der Kreis dann zum 19.05.2018. Und Berti Vogts war nicht mehr dabei. Der Berti Vogts war ja in den 70er Jahren durch die ganzen Meisterschaften, DFB-Pokal und Europapokalsiegen quasi der Charlie Körbel von Borussia Mönchengladbach. Und der hat natürlich dann 1980 gefehlt und wir haben in Gladbach, und da muss ich mal überlegen, ob ich da aus der Erinnerung die Torfolge noch hinbekomme. Wir haben, glaube ich, in Gladbach 1-0 geführt durch Harry Kager.
Warte.
Guck mal nach.
Ja.
Dann das 1-1, egal wer das geschossen hat. Das 2-1 war ein Flugkopfballtor von Bernd Hölzenbein.
Ja.
Und dann haben wir noch Hölzenbein. Das war beim Flugkopfballtor, Weltklasse war das übrigens. Und dann haben wir noch 3-2 verloren gehabt.
Ja, Matthäus hat dann noch getroffen.
Der sogar auch noch
getroffen. Anderen Gladbacher Tor war zweimal Kulig.
Kulig? Ah ja, stimmt, der war ziemlich stark. Und Matthäus, die Drecksau, die hatte ja im Februar, März hatte ja Gladbach hier in Frankfurt gespielt und Matthäus hat ja dann in dem Spiel Grabowski auf dem Gewissen gehabt, sodass Grabowski um diese Halbfinale und Finale gebracht wurde. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr, mehr sicher, ob... Das
sind die Geschichten, die, glaube ich, auch jeder kennt.
Ja, kennen sollte.
Also zumindest auch mal meine Generation oder so. Das sind ja diese Geschichten, die weitergetragen werden.
Genau.
Also wenn einmal das Wort Matthäus fällt, dann kommt ein älterer. Der hat damals den Grabowski totgeschlagen.
Ja. Ich weiß gar nicht mehr. Hast du das so aufgerufen, dass du die Mannschaftsausstellung siehst? Ich bin mir nicht sicher, ob Grabowski gegen Brünn noch dabei war im Hinspiel. Das weiß ich nicht mehr.
In Brünn?
Nee, zu Hause in Brünn war der, glaube ich, nicht mehr dabei. Zu Hause gegen Brünn beim 4-1. Kannst du das noch recherchieren?
Warte. Brünn. Zu Hause oder auswärts?
Zu Hause. Auswärts war er nicht mehr dabei, das weiß ich.
Moment. Kleine Randnotiz, während man die Seite lädt. Seite existiert nicht. Toller Link. Ich hab's gleich. Ich habe gerade nochmal den UEFA Cup, die UEFA Cup Saison eine Saison vorher nachgeguckt, ob du mit Roter Stern Belgrad recht hattest.
Ja.
Was du natürlich hattest.
Danke.
Gladbach auch im Halbfinale gegen den MSV Duisburg gewonnen hat. Dass die UEFA Cup Halbfinale waren. Das war mir neu.
Daran kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Das ist ja irre. Okay.
Ja. Ich hab's klar.
Ich kann mich mal in irgendeine Saison, da ist auch Hertha irgendwie ziemlich weit gekommen, auch mal Halbfinale oder sowas. Und Düsseldorf war ja im Pokalsiegerfinale gegen Barcelona und haben danach großartigem Spiel 3-4 verloren gehabt.
Ja. Und halten auch immer noch, wenn wir schon mal unnützen Wissen sind, den Rekord, glaube ich, mit den meisten DFB-Pokalspielen unbesiegt. Ne?
Ach ja, okay. Ja, ich weiß, die sind zweimal hintereinander Pokalsieger geworden. Und ja, ich glaube, im dritten Jahr als Titelfahrt, also sie sind, wir sind ja 74-75, ich würde jetzt mal sagen, Düsseldorf aus dem Stegreif 78-79 oder 79-80, weiß nicht mal hundertprozentig. Und das Jahr da drauf auch, glaube ich, erst im Halbfinale raus. Also es kann hinkommen, was du gerade sagst.
Ja, es ist, ich glaube, das ist so ein netter Fun-Fact. So, jetzt habe ich das Spiel aufgeschlagen in Frankfurt und Grabowski hat gespielt.
Aha, beim Rückspiel hat er nämlich nicht mehr gespielt. Dann war das Gladbach-Spiel dazwischen. Du hattest ja mal 2 Wochen Pause, also 2 Wochen Zeit, das Hinspiel. Und dann 2 Wochen später war das Rückspiel. Und dann muss in diesen 2 Wochen das Gladbach-Heimspiel gewesen sein.
Das kann gut sein, ja.
Lassen wir es mal so stehen. Wenn er im Hinspiel dabei war, also im Rückspiel war er meines Wissens nicht mehr dabei. Da sind wir eben mit so einer Notbesetzung, glaube ich, hatten wir in Brünn gespielt.
Das habe ich jetzt auch. Die Mannschaft klingt für mein Gehör ziemlich gut.
War der Bernd Hölzenbein dabei in Brünn?
Grabowski war nicht dabei.
Grabowski war nicht dabei, ne? Und Hölzenbein?
Hölzenbein auch nicht.
Genau, unsere zwei Weltmeister waren nicht dabei.
Aufstellung, ich gehe mal ganz schnell durch. Funk, Müller, Körbel, Petzai, Neuberger, Lorand, Nickel, Nachtwey, Kager, Char, Borschers.
Okay, also ich sag mal, heute vor 2 Jahren hätte ich gesagt, von dieser Mannschaft würden wir heute träumen.
Ja, hier steht, ich finde das so, Björn Gönscher.
Wer ist Björn Gönscher?
Björn Gönscher, B-E-O-M-G-E-U-N, Char, das habe ich noch nie gelesen.
Bei Bumkung Char steht das?
Ja, Björn Gönscher.
Okay. Ah, vielleicht
wahrscheinlich ist es so eine Sache, wahrscheinlich ist es sogar auch noch richtig.
Wahrscheinlich, weißt du, was ich meine? Genau, so eine politische Korrektheit. Ja. Ich weiß ja, früher wusste man nie, wie Cha geschrieben wird. Die Bild-Zeitung hat immer T-S-C-H-A, also Cha, und auf der Anzeigetafel war immer C-H-A, also Cha. Und wahrscheinlich, also, und Bumkun und in welcher Reihenfolge, das hat auch damals, wir waren alle deutschnational wahrscheinlich zu der Zeit, hat keine Sau interessiert.
Das ist wie die Aussprache, jetzt, wenn du dich noch an ihn erinnerst, ich stelle das jetzt erstmal als Frage, kannst du dich noch an den Spieler erinnern, wann war das denn, 94, 95 oder 95, 6? Ich glaube 94, 95, zu uns gekommen aus Tschechien, ich glaube von Spartak Prag, Stürmer. Kannst du dich an den noch erinnern?
Ich kann mich an den Stürmer von Spartak Prag noch erinnern, den Armin Fee so dringend haben wollte. Nee, Quatsch, 94, nein, ich bin ja schon wieder 10 Jahre weiter. Warte mal, wen haben wir denn 94, 95 von Sparta Prag geholt, ein Tschechen? 94, 95, das war?
War eine Gurke, wir haben ihn 95, oh, der hat ab und 3 Spiele gemacht, sehe ich gerade.
Erzähl mal.
Wir haben ihn von Slovan Liberec geholt, nicht Spartak.
Ah, warte mal, wer war denn das? Ein Stürmer?
Ja.
Da hatten wir damals im Furtok im Sturm, ne, zu der Zeit. Fribourg war, glaube ich, schon weg. Oder wann ist Fribourg weg? 95?
Die Frage ist jetzt, wann 95?
Ja, wir hatten mal einen geholt in der Winterpause 95, der uns retten sollte.
In the middle of the
94-95 Season.
Also Yeboah ist gerade weg, quasi der Yeboah-Nachfolger, den wir dann geholt haben.
Ich habe keinerlei Erinnerung mehr. Erzähl mal, wer war denn das?
Josef Obyadin oder...
Oh ja.
Obyadin, Obadin, der hat jeder Kommentator. Obadin, Obyadin... Hat den komplett anders ausgesprochen. Ich weiß bis heute nicht, wie er ausgesprochen wird.
Geil.
Da hätte man mal später einen Tschechen bei uns fragen müssen.
Ja. Ja, der Gute. Ach, 3 Spiele hat er gemacht, tatsächlich. Hat er ein Tor gemacht? Nee, ne? Ich verstehe auch nicht, ich meine, damals gab es auch keinen Pressesprecher bei der Eintracht. Also ich glaube, kein Bundesligist hat einen Pressesprecher. Normalerweise muss man das ja dann schon so machen, wenn man einigermaßen professionell arbeitet, fragt man den Spieler selbst, wie der heißt, ja. Aber ja, damals habe ich so das Gefühl, dass einfach dem Spieler gesagt wurde, wie er heißt.
Das kann gut sein.
Ja.
Das ist also wie auch Jörg von Thora, der einzige Mal, weil der Antoni hier, wo er gesagt hat.
hat der Anthony gesagt, und ja, denkt dran, denkt mal hier an von Sky der Bayer, der immer Ruß sagt. Ruß. Und dann, wie hat er den Hasebe jetzt letztens? Hasebe.
Das wird aber gerne gemacht.
Ja.
Wahrscheinlich ist
sogar so. Das richtig, ja.
Ja. Er hat die drei Spiele, die er gespielt hat, war vom 22. bis zum 24. Spieltag. Und zwar gegen Stuttgart. Kannst du dich noch erinnern, wie wir das gespielt haben? Nein, wahrscheinlich nicht.
Zu Hause? Zu Hause oder in Stuttgart?
Zu Hause.
Nee. Ich habe auch ein Auswärtsspiel.
2-2 gespielt. Ein gewisser Freddy Bobic hat für den VfB noch den Ausgleich gemacht in der 69.
Dieses Arschloch.
Und für uns hat Kachava Skandaze das 1-1 geschossen.
Muss ein Kopfball gewesen sein.
Steht nur vor bei Okocha, mehr weiß ich nicht. Dann hat er noch, in Uerdingen 1-1. Ausgleich durch Manny Binz in der 82. Minute. Assist Josef Opjadin.
Geil. Also, guter Mann.
Ja, und dann war er halt noch bei der 3-0-Niederlage zu Hause gegen Schalke dabei.
Okay. Und nach der 3-0-Niederlage wurde dann wer entlassen? Jupp Heynckes oder Stepan? Nee, wer ist denn da entlassen worden? Nach irgendwelchen 0-3-Niederlagen ist immer ein Trainer entlassen worden. Wen hatten wir denn da als Trainer? Klaus Toppmöller?
Ich glaube, wirklich nach dem Schalke-Spiel ist Heynckes
zurückgekehrt. Heynckes, ne? Ja, das war Heynckes, ja.
Der ist doch nach dem Spiel zurückgetreten.
Er ist selbst zurückgetreten, stimmt, der ist gar nicht gefeuert worden. Er kam sozusagen einem Rauswurf vor. Ja, stimmt.
Genau, und dann kam Charlie Körbel mit dem Auswärtsspiel in Karlsruhe.
Ja. Ja, dann haben wir es doch. Dann sind wir doch wieder in der Spur. Okay.
Ja. Wir wollten aber jetzt, Michel Anicic übrigens hat getroffen. wir wollten noch kurz den UEFA Cup
machen. Ja, also, wir waren dann stehen geblieben beim Tor vom Tremmler und da habe ich dem Jürgen Pahl auch in der Sendung darauf hingewiesen, dass ich da nochmal über das Tor mit ihm reden wollte. Weil das war schon ein bisschen doof. Aber dass die so nah beieinander waren, habe ich jetzt gar nicht mehr Erinnerung. Na gut, und wenn Werner Lorand damals zum Elfmeter angetreten ist, dann war das hundertprozentig ein Tor. War immer ein Tor. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Werner Lorand mal jemals... Okay, das Halbspiel gegen Bochum, was wir mal 0-1 verloren hatten. Aber ansonsten hat er eigentlich mal getroffen vom Elfmeterpunkt. Ja, und dann waren wir auf einmal im Finale. Ich hatte ja erwähnt, genau, Hinspiel. Dann das 1-0 Kager, dann 2-1 Bernd Hölzenbein, Flugkopfballtor. Und das Rückspiel war dann im Frankfurter Waldstadion. Und das Hinspiel in Gladbach. Wir reden vom UEFA-Cup-Finale. Und Gladbach, die noch das Jahr zuvor gegen Roter Stern Belgrad in Düsseldorf, im Düsseldorfer Rheinstadion gespielt haben, weil der Bökelberg für ein Finale zu klein war, hatten es nicht mehr geschafft, dass Gladbach ausverkauft war, das Hinspiel. Da waren, glaube ich...
25.000 steht hier.
Wie viel?
25.
Und genau, über 30 haben, glaube ich, reingepasst. Also hätten noch 5.000, 6.000 Leute hätten reingepasst.
Ja.
Also es ist eigentlich erblich, die Zahlen. Und das Rückspiel war meines Wissens auch nicht bis auf den letzten Platz ausverkauft. Da haben wir, glaube ich, wie viel haben denn damals offiziell reingepasst? Ich glaube, 61 haben reingepasst. Und wir haben da im Endspiel auch nur 55 oder sowas gehabt.
59.
Oh, 59. Ja, dann kann es sein, dass es sogar ausverkauft war. Das hat immer so variiert zwischen 59.000 und 61.000, aber ich glaube, 59.000 ist die offizielle Zahl, weil zu dem Thema, da hatten wir ja auch mal vor 3-4 gebabbelt, mal gesprochen, als ich mit dem Hellmann das Interview für Fangit vorgemacht habe, da ging das um den Stadionausbau und wie viel, für welche Kapazität man das bauen kann, ohne irgendwelche Baugenehmigung oder ohne dass geprüft werden muss, ob da noch so eine Kröte oder ein Kauz oder eine Fledermaus wohnt, die da schützenswert ist. Da hat der Hellmann gesagt, wir hatten damals 59.000 und wenn du einmal 59.000 diese Kapazität hattest, hast du im Prinzip damals schon die Infrastruktur und alles Mögliche gehabt und kannst jetzt jederzeit auch wieder für 59.000 planen, ohne jetzt da 70.000 Bürgerinitiativen dagegen zu haben oder keine Baugenehmigung oder sowas zu bekommen. Das ist so verbrieftes Recht, dass man immer wieder auf dem Level bauen kann, was schon vorher war. Also genauso hatte ich dir dann, glaube ich, gesagt als Beispiel, auch wenn hier ein Hochhaus abgerissen wird, was jetzt meinetwegen 190 Meter hoch ist, dann kannst du danach wieder ein Hochhaus hinbauen, was 190 Meter hoch ist. Dann kann die Stadt Frankfurt nicht sagen, nee, wir wollen diesmal nur maximal 160 haben. Geht nicht, ja. Deswegen
wurde nicht auch oft früher die Zuschauerzahl runtergesetzt aus steuerlichen Gründen?
Ja, ja, ja. Ja. Dafür, besonders beliebt bei DFB-Pokalspielen, wo noch der Gast ja auch noch 50% der Zuschauereinnahmen hatte. Da hast du dann zu Hause gegen Schalke 04 gespielt und wenn du regelmäßig in die Stadion gegangen bist, hast du ja ein Gefühl dafür gehabt, wie viele Zuschauer da waren. Und da hast du gesagt, okay, das sind so 27.000, 28.000. Also du hast eigentlich so von dem Erfahrungswert, konntest schon fast Nachkommazahlen schätzen und hast getroffen. Und dann sagt er, wir bedanken uns bei 14.000 Zuschauern und alles hat gejohlt, ja. Aber Schalke und das Finanzamt hat dann nur für 14.000 Zuschauer partizipiert gehabt. Das ist heute wohl anhand der fortgeschrittenen EDV nicht mehr so einfach möglich.
Wahrscheinlich ist es auch in dem Gesamtetat nicht mehr so wichtig wie früher.
Das kann auch noch ein entscheidender Grund sein, ja.
Ich möchte auch nur kurz an die Zeit erinnern mit erstes Zweitligaspiel gegen Zwickau. Erstes Zweitliga-Heimspiel überhaupt. Als mehrere Fans vor der Tür bleiben mussten, weil die einfach nicht genug Karten gedruckt haben, um Geld zu sparen.
Ja, und wo der damalige Geschäftsführer, ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, wir waren abgestiegen. Und dann kommt, und zwar, das war ja der Abstieg der Schande. Und dann kommt ein Gegner, Zwickau, was jetzt auch nicht unbedingt so als Zuschauermagnet galt. Ja, also das heißt, die Leute, die ins Stadion gegangen sind, die sind wegen der Eintracht ins Stadion gegangen und nicht wegen Zwickau. Und dann meint der Geschäftsführer, Romaiko hieß der damals, und der heißt wahrscheinlich immer noch so, aber ist kein Geschäftsführer mehr von der Eintracht, meinte dann auch noch, die Leute, die draußen standen, zu beleidigen mit dem Spruch, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Daraufhin musste dann Gott sei Dank Romaiko seinen Hut nehmen, weil das ging dann überhaupt nicht mehr. Dann siehst du mal, welche Arroganz da noch am Riederwald herrschte, ja.
Also ich meine, normalerweise wäre auch einfach so ein Akt mit, ey, sorry Leute, kommt einfach rein.
Kommt einfach rein, ja.
Platz ist genug. Ja, ich weiß.
Nee,
ja.
Na gut, die Zeiten haben sich Gott sei Dank ein bisschen geändert. Ja, dann ist.
Sowas sollte man nicht vergessen.
Nein, das werden wir auch nie vergessen. Das werden wir niemals vergessen. Niemals, 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 niemals. Aber ich habe auch nicht vergessen, dass wir dann das Rückspiel gegen Gladbach gewonnen haben. Und ja, ich war mir nicht mehr sicher. Ich musste Jürgen Paar tatsächlich fragen. Es gibt tatsächlich eine Szene, wo die Gladbacher eine Doppelchance durch Ewald Lien, glaube ich, hatten. Und unter normalen Bedingungen wäre der Ball auch drin gewesen und Jürgen Paul hat den Weltklasse gehalten und ich wusste nicht mehr, ob das vor dem 1-0 oder nach dem 1-0 war und hat dann Jürgen Paul auch in der Sendung gefragt und das war vor dem 1-0 und Jürgen Paul ist sicher, wenn das ein Tor gewesen wäre, dann hätten wir das auch 1-0 verloren gehabt. Und dann habe ich mich bei ihm bedankt. Danke. Danke, Jürgen. Ja. Danke einfach. Vielen Dank, weil das ist eigentlich so der größte Moment meines Lebens gewesen. Vielen Dank. Ja, danke. Ich habe mich dann wirklich bei ihm gedankt. Naja, gut. Das erklärt aber noch nicht, ob es besser ist, zuerst ein Auswärts- oder ein Heimspiel zu haben. Aber ich denke mal, dass das damals, glaube ich, ausschlaggebender war, weil, also ich kann es jetzt statistisch nicht belegen, aber jetzt rein vom Bauchgefühl her, weil ich das Gefühl habe, dass zu der Zeit, so 70er, 80er, auch noch zum Teil der 90er Jahre, Heimspiele noch einen anderen Stellenwert hatten als heute. Heute ist ja schon fast so, dass, jetzt mal ausgenommen Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, fast so, dass die Mannschaften so defensiv eingestellt sind in der Bundesliga und denkt nur, wie Schalke Vizemeister geworden ist, dass du eigentlich mit dieser Grundidee dich auswärts leichter tust als zu Hause. Und denk an unsere letzte Saison unter Niko Kovac, wo wir in der Hinrunde gefühlt eigentlich jedes Auswärtsspiel gewonnen hatten und zu Hause überhaupt nichts hinbekommen hatten.
Ich sag auch nur, ich glaube, hinterher lässt sich es auch leicht sagen, die beiden DFB-Pokal-Halbfinale, die wir hatten, war es auch ganz gut, dass wir auswärts gespielt
haben. Davon bin ich überzeugt. Wir hätten zu Hause gegen Gladbach und zu Hause gegen Schalke verloren. Aber das ist so sicher wie das Abend der Kirche. Und ich habe sogar noch gesagt, das war noch im Februar oder wann letzten Jahres. Da war ja noch nicht mal klar, dass Schalke überhaupt so weit kommt. Da habe ich schon gesagt, passt mal auf, wir kommen jetzt irgendwie ins Halbfinale und dann spielen wir in Schalke und das gewinnen wir. Ja gut, hat jetzt keiner so registriert, hat ein Bier in der Hand und lass den Klündi schwätzen, ist okay. Und dann kam die Auslosung, ich habe echt gejubelt in Schalke. Und meine Frau so ein bisschen verdutzt, aber das ist doch gar kein Heimspiel. Ja, eben drum, eben drum. Wir hätten, glaube ich, ja, gegen Schalke zu Hause 0-3 auf die Mütze bekommen.
Ja, allein schon mal deswegen. Und deswegen die, ich kann es noch nicht mal verübeln, aber für beide Mannschaften, also als wir Gladbach zugelost bekommen hatten, waren wir eh gerade noch auswärts auch besser gewesen als zu Hause. Das fand ich schon mal gut gewesen. Mhm. Das fand ich schon mal gut. Und wir waren die anderen drei Mannschaften, gegen die hätte, zwei Mannschaften, gegen die Gladbach hätte spielen können, wären Bayern und Dortmund gewesen. Mhm. Also quasi, du hast so Worst-Case-Szenario in München, mhm, und hoffst einfach irgendwie dann natürlich in Dortmund an zweiter Stelle am schlimmsten, mhm, und dann sagst du, okay, Heimspiel gegen Dortmund oder Heimspiel gegen München, ja, an einem richtig guten Tag geht das, aber zu Hause gegen Frankfurt, das ist ja ein sicheres Ticket für das
Finale. Ja klar, das war ein Freilos.
So wie wir damals auch geredet haben, als wir Bielefeld ausgezogen hatten.
Ja.
Muss man auch ehrlich zu.
Ja, natürlich. Aber wir haben ja wenigstens gegen Bielefeld gewonnen.
Ja, und da war... Ja, und da hast du dann deinen Wunsch los quasi. Und dieses Jahr, was war das andere Halbfinale?
Das war Leverkusen gegen Bayern.
Leverkusen, ja genau. Wo sie in Leverkusen so
6-2 oder was gewonnen haben.
Ja, also richtig vom Platz gefickt haben. Ja.
Jetzt müssen wir auch dazu sagen. Entschuldigung.
Was?
Warte, ich habe noch dann dazu was zu sagen.
Hast du dieses Jahr für Schalke dasselbe. Weißt du, du spielst lieber zu Hause gegen Frankfurt als zu Hause gegen Leverkusen.
Natürlich.
Von München ganz zu schweigen oder von Auswärtsspielen. Also hast du auch dieses... Ja, dann sind wir ja im Finale. Vor allem Schalke hat eine geile Saison gespielt letzte Saison. Haben wir nicht vergessen, sind Vizemeister.
Ja.
Und es war... Das war unsere einzige Chance quasi, die wir hatten, weil eben beides Male, und man kann es ihnen nicht verübeln, Schalke und Gladbach gesagt haben, ja geil, wir sind ja quasi schon im Finale. Mhm. Das wird jetzt der Trainer nicht in der Ansprache gesagt haben, mhm, spielt das hier locker runter, aber so war bei beiden die Stimmung, bei beiden Vereinen. Mhm.
Richtig.
Und das war unsere Chance.
Ja, und ich will noch was dazu sagen. Das war ja für mich, also das war, wo ich auch gesagt habe, das sind eigentlich die geilsten Lose für uns. Erstens mal waren wir ja eigentlich Gladbach und Schalke. Guck mal, die Gladbach hatten, glaube ich, als wir da im Halbfinale gespielt haben, auch eine bärenstarke Saison gehabt. Ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, die haben es in diesem Jahr, haben die nicht sogar noch die Europa League geschafft? Weiß ich nicht, aber ist ja eine Spitzenmannschaft, Gladbach.
Ich glaube, in der Liga waren wir ein Platz über denen.
Oh, okay. Gut, wir haben natürlich, wir haben ja auch eine starke Saison unter Niko Kovac gespielt, also für unsere Verhältnisse. Ich meine, das Jahr davor haben wir uns gerade so gerettet, mussten in die Relegation und dann sind wir, glaube ich, am Ende Neunter oder was gewonnen. Das war ja für uns jetzt erstmal so eine kleine Meisterschaft, überhaupt so ein guter Tabellenplatz.
Ja. Allein dann DFB-Pokal-Halbfinale zu erreichen.
Ja, davon abgesehen. Genau, überhaupt das zu erreichen. So, und jetzt kommt aber hinzu, dass ausgerechnet, wenn du die Wahl hast, also auch Leverkusen zähle ich dazu, aber jetzt das Jahr davor, Dortmund oder Bayern, ja, hätten wir auswärts kein Land. Du verlierst immer in München, du verlierst immer in Dortmund, während wir in Gladbach, wie auch in Schalke, öfters mal was mitgenommen haben. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt immer in Schalke immer verloren haben. Stimmt überhaupt nicht. Wir haben öfters mal was mitgenommen. Wir haben in Gladbach öfters mal was mitgenommen. Das heißt, das jetzt auch noch so zwei Auswärtsspiele, wo du sagst, okay, ich habe da schon mal den einen oder anderen Sieg erlebt. Das ist jetzt nicht so, du fährst in diese scheiß Allianz Arena und guckst dir 0-5 an, sondern da ist was drin. Und dann, gerade dadurch, dass das gefühlt freilos für Gladbach und Schalke waren, die haben beide so die Hose voll gehabt, das hast du richtig gerochen im Stadion. Das hast du richtig gerochen. Und hätten wir statt Ogota schon einen Jovic da vorne im Sturm gehabt in Gladbach, hätte es zur Halbzeit 4-0 für uns gestanden. Wir haben ja, das war ja Spiel auf ein Tor. Und dann haben die in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit noch dieses Glücks 1-1 gemacht. Aber es hätte, das 1-1 war der größte Witz vom Ergebnis, es hätte 4-0 für uns stehen müssen, weil die Gladbacher die Hose voll hatten.
Danach waren sie dann besser gewesen. Und
in der zweiten Halbzeit waren die Gladbacher besser, ja.
Ja.
Und, aber
die Verlängerung war dann, die Verlängerung hatten sie, glaube ich, die war dann ziemlich, ziemlicher Schlagabtausch, glaube ich, weil beide nicht mehr konnten.
Weil beide nicht mehr konnten. Aber man muss auch sagen, dass die Gladbach, glaube ich, zwei Spieler von uns auch mal schön vom Platz getreten hatten. Ich glaube, Wolf und Mascarell sind verletzt raus, ne? Wolf raus und Mascarell nicht auch? Mascarell hat nämlich dann im Finale gefehlt. Und der Bobic hat letztens, wir hatten da mal so ein Forumstreffen, da war auch Freddy Bobic dabei. Und der Bobic, während der Pokal neben ihm steht, hat gesagt, ihm ärgert das Dortmund-Spiel noch tot, weil mit Mascarell und mit Hasebe, der dann wohl auch nicht im Finale stand gegen Dortmund, hätten wir das Ding schon gegen Dortmund geholt. Das fand ich dann auch schon beeindruckend, was er da gesagt hatte. Also müssen die beiden ja auch da gefehlt haben. Und ich glaube, Mascarell ist auch in Gladbach raus. Es sind zwei raus von uns verletzt. Aber das kannst du ja gleich mal nachgucken.
Ja, ich bin schon am Eingehen.
So, und Schalke hat auch die Hosen voll gehabt. Es gab mal eine gute Situation, wo der Radetzky, lass es zwei gewesen sein, wo der Radetzky gut gehalten hat. Aber ich habe im Stadion eigentlich zu keiner Zeit das Gefühl gehabt, dass da Schalke groß was macht. Wobei ein Tor kannst du immer da kassieren. Schlecht wurde es mir, als dann Fernandes die rote Karte bekommen hat und dann hatte ich die größte Panik davor, dass in die Verlängerung geht, weil das hätten wir mit 10 Mann nicht geschafft.
Ja.
So, und dann schießen die Schalke ja noch das Tor und das war dann Gott sei Dank vorher, war das ein Handspiel oder was hat er gepfiffen? Ich glaube, Handspiel hat er gepfiffen.
Ja, der Handspiel gepfiffen. Das ist ja das, das hatte ich glaube ich schon mal erzählt, wo ich mich so am Fernsehen so aufgeregt habe, weil der Kommentator so darüber geschimpft hatte, dass, wofür gibt's denn den Videobeweis? Und ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Da habe ich mir gedacht, du Idiot, weil er abgepfiffen hat, bevor es ein Tor war. Was willst du denn, was willst du jetzt mit dem Videobeweis? Also,
ja, das ist
war ja nicht so, dass, also, da habe ich mir echt gedacht, der hat sich 5 Minuten darin, der war eine Katastrophe gewesen. Der war total parteiisch gewesen.
Ja, die rote Karte war doch ein Witz. Und das nahm Videobeweis. Entschuldigung. Ja, das war...
Ja, und dann ruft er die ganze Zeit nach dem Videobeweis, nachdem Handspiel gepfiffen wurde. Und
ach, du meinst, der Kommentator
war... Der Ball war doch drin im Tor, das muss er nochmal gucken. Und sonst war es, geht nicht.
Was hast du... Warst, du da schon, warst du da schon in den Staaten bei dem Spiel?
Ja, ja, das hab ich auch... Okay. Ja, das habe ich in Florida gesehen, das Spiel.
Oh, super.
Das war ziemlich kurz nach... Nee, ich bin kurz nach dem Viertelfinale, glaube ich, weg. Ja. Ja, übrigens, ja, Mascarell wurde ausgewechselt und für ihn kam Wolf rein.
Stimmt, und dann ist Wolf auch ausgewechselt worden. Ja, jetzt ja, erinnere ich mich.
Und für Wolf kam Barea, der dann auch nicht im Finale gespielt hat, aus anderen Gründen.
Ja, gut. Ja. Das vertiefen wir jetzt nicht. Das hat er tief in seiner Haut drin, die Nummer.
Ich möchte übrigens nur kurz erwähnen, dass ich hier zeitgleich ein bisschen mitlesen muss, weil die Tante meiner Frau in Alaska wohnt und da ist gerade ein Erdbeben. Und ich hier quasi Live-Berichterstattung vom Erdbeben bekomme. 7,9 auf der Skala. Ist sehr interessant.
Ja, ich hoffe nichts Schlimmes. Ich kann mir jetzt in der 7,9 ja, nicht so richtig was vorstellen. Was ist denn das immer in Italien? Das ist auch immer so 7,9 oder 8 oder was? Wenn da die halben Dörfer da einkrachen?
Ich glaube 7,9 ist ziemlich stark. Also ich habe Gott sei Dank noch keins miterlebt, aber...
Aber krass Kanada. Da gibt's doch eigentlich nie Erdbeben. Ach, Alaska. Gibt's da denn Erdbeben normalerweise? Habe ich auch noch nie gehört.
Ja, ja.
Okay.
Ja, ja. Ich bin ja hier auch selbst im Gebiet. Also ich muss ein bisschen... Vor allem ist hier immer die Regel, wenn die Erde bebt, musst du schnell weg wegen Tsunami-Gefahr.
Okay.
Hab ich in hessischen Gefilden auch selten gehabt, diese Warnung.
Ja, ich wüsste jetzt nicht, wann das gekommen sein sollte. Sag mal, wie viele Menschen leben eigentlich in Alaska? Deine Tante ist da so ziemlich einsam, oder? Beziehungsweise die Tante deiner Frau...
Ja, da leben nicht viele, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie viele, aber ich glaube so viel wie in Frankfurt ungefähr.
Okay, auf einer Fläche ja, so groß wie ganz Westeuropa, ne? Wenn nicht sogar wie ganz Europa fast.
Ja.
Gut. Ja, da würde ich, das wäre einsam. Das wäre echt einsam. Haben die wenigstens gescheites Internet?
An sich ist er momentan munter am Schreiben, was alles zerstört ist und so.
Okay. Na gut, dann ist sie nicht ganz so weit weg. Irre.
Ja, gut, ja, wo waren wir jetzt bei dem DFB-Pokal-Halbfinalspiel, ne?
Genau. So, wir sind jetzt, wir müssen jetzt die Frage lösen, was ist besser, oder die Frage klären, was ist besser, zuerst ein Heimspiel und ein Auswärtsspiel zu haben.
Gut, du hast ja dein Aufzählen der UEFA-Cup-Saison 1980 hat ja quasi meine Anfangsthese etwas widersprochen. Das ergibt aber mit dem, du hast ja eben selbst den Hinweis gegeben, andere Zeit da.
Genau. Ne? Irgendwie hatten Heimspiele noch eine andere Wertigkeit. Ich bin sehr oft ins Stadion gegangen bei Heimspielen mit einer Siegeserwartung und bei Auswärtsspielen ohne jegliche Erwartung. Und das hat sich doch in den letzten Jahren doch deutlich geändert. Ich gehe öfter zu Heimspielen ohne Erwartung und bei Auswärtsspielen habe ich eine Siegeserwartung. Also zumindest in der Kovac-Zeit war das so ein bisschen bei mir. Weil einfach die den Fußball, den Kovac hat spielen lassen, auswärts ein bisschen besser funktioniert hat.
Am Anfang,
ja. Im letzten Jahr. Und
der Hebel gelegt, als wir nochmal zu Hause gewonnen haben.
Ja.
Haben wir auswärts nicht mehr gewonnen.
Richtig, stimmt.
Ja. Also meine Theorie von Anfang an war quasi wegen der Auswärtstorregel als Argument schon mal. Weil, und da nehme ich gerade das Porto-Spiel. Wenn wir das auswärts gehabt hätten, also wenn es umgekehrt gewesen wäre. Ich meine, beide Spiele waren ja ungefähr ähnlich. Die Heimmannschaft hatte geführt und die Auswärtsmannschaft hat einen Rückstand aufgeholt. Und weil sie aber wusste auch, dass sie diesen Rückstand aufholen konnte. Weißt du, wir waren in Porto, haben 2-0 zurückgelegen, haben aus dem 2-0 ein 2-2 gemacht und haben gedacht, geil, ein hohes Unentschieden in Porto. Jetzt musst du zu Hause quasi nur einfach nur 1-0 gewinnen oder so. Oder irgendwie gewinnen und dann bist du weiter.
Ja.
Zu Hause kann man das schaffen und so weiter. Aber die Auswärtsmannschaft weiß ja, also jedes Mal, wenn die Auswärtsmannschaft quasi ein Tor schießt, dass es doppelt zählt, ist jetzt Quatsch, das ist erwiesen, dass es nicht so ist, aber eben, dass es quasi gefühlt schon so ist. Und gerade, wenn es dann noch in die Verlängerung geht und die Auswärtstorregel immer noch besteht, dann hast du, wenn du das Hinspiel 1-1 gespielt hast, das Rückspiel 1-1, und die Auswärtsmannschaft schießt dann in der Verlängerung das 2-1, dann muss die Heimmannschaft schon noch wieder 2 Tore in der Verlängerung schießen, um weiterzukommen. Und allein mit diesem Wissen, das die Auswärtsmannschaft hat, finde ich es besser, das Auswärtsspiel auswärts zu haben. Das Auswärtsspiel auswärts zu haben, genau. Du verstehst mich, das Rückspiel.
Nee, ich verstehe, wie du es meinst, und das ist auch total plausibel. Das ist auch total plausibel. Nehmen wir nochmal das Beispiel zu Hause gegen die Bayern. Die Bayern, die mit 0-3 eigentlich schon hoffnungslos zurücklagen und dann durch ein Tor auf einmal wieder im Finale waren. Gut, dass natürlich dann Schädelhaari kommt, das hatten die dann nicht auf der Rechnung. Aber das ist, du hast schon recht, das ist natürlich gerade ein Away-Tor in der Verlängerung ist natürlich Gold wert.
Da hatten wir jetzt hier in der MLS was ganz Interessantes. Da waren gestern die Halbfinalspiele. Das Finale wird Portland gegen Atlanta sein, so als Nebennotiz.
Ach was.
Da war es im Viertelfinale sozusagen, war es so genau. Da hat Seattle gegen Portland gespielt, sozusagen Nordwest-Pacific-Derby. Und Portland hatte das Hinspiel in Portland 1-0 gewonnen, glaube ich. 1-0. Und das muss ich jetzt mal kurz nachschlagen. Es wird eh keinen wirklich interessieren, aber ich will zumindest die Wahrheit sagen. Da hatte. Warte. Ja, 1-0 gewonnen. Rückspiel hatte Seattle 1-0 gewonnen. Und. Dann ging es in die Verlängerung. Und in der Verlängerung ging es dann, hat Seattle 2-1 gewonnen, glaube ich, war das. Ja. Und dann haben schon ein paar Portland-Spieler gejubelt, weil sie ja wegen der Auswärtstorregel weiter wären. So war es aber gar nicht. Das musste doch ein Elfmeterschießen hin, weil es die Auswärtstorregel in der Verlängerung nicht mehr zählt.
Was aber nur der Schiedsrichter wusste, sonst niemand, oder was?
Ja, es wussten noch ein paar Spieler, es hatten nicht... Portland-Spieler sind jubelnd auf den Boden gesackt, haben sich in den Arm gelegt, dann sind andere Spieler gekommen, haben mit denen geredet und haben die anderen aufgehört zu jubeln. Da hat Portland dann aber zum Glück noch das Elfmeterschießen gewonnen.
Okay, geil. Ja, aber dann aber sind wir doch gleich.
Das finde ich aber auch ehrlich gesagt fairer.
Ja, also das, ja.
Zur Regel finde ich total unfair. Das ist so ungerecht für die Heimmannschaft quasi.
Gut, jetzt ist aber Folgendes. Jetzt muss man natürlich abwägen. Du hast als Heimmannschaft im Rückspiel, wenn es in die Verlängerung geht, eine halbe Stunde mehr Heimspiel als der Gegner.
Ja.
Und das wird versucht, dadurch auszugleichen. Ich bin aber auch so weit, dass es einer Reform bedarf. Ich finde diese Auswärtstorregelung nicht mehr zeitgemäß.
Ja. Ja, eben. Ich glaube, das wäre mal furchtbar. Ich habe oft diesen Gedanken, dass ich mal so gerne jetzt die Statistik haben würde, wer prozentual häufiger weiterkommt, heute und damals.
Und jetzt ist ja doch diese Drastik. Ich meine, jetzt bei aller Liebe, auch wenn das, wie gesagt, wenn du jetzt im UEFA-Pokal oder in der Champions League ausscheidest wegen einer Auswärtstorregelung, so wie wir gegen Porto damals, was eigentlich gar nicht so wehgetan hatte, weil wir einfach geil gespielt hatten. Also ich bin jetzt nicht niedergeschlagen aus dem Stadion, sondern schon ziemlich stolz auf die Jungs. Allerdings auch den Zusammenspiel mit dem Hinspiel, wo wir 2-0 zurückgelegen hatten und dann noch 2-2 gespielt. Und die haben ja auch wirklich ein famoses Rückspiel gemacht. Aber es ist dann einfach, du bist ausgeschieden, aber die Welt geht nicht unter. Jetzt stell dir mal vor, wir hätten in Nürnberg in der Relegation kein Tor geschossen. Das wäre 0-0 ausgegangen. Und das finde ich das Drastische. Du spielst zu Hause gegen Nürnberg 1-1, dann in Nürnberg 0-0 und bist dann zweitklassig, was per se schon mal 30, 40, 50 Millionen Euro plus Arbeitsplätze kostet. Das finde ich deutlich drastischer.
Ja, und dann jetzt überleg auch noch mal, wenn jetzt irgendwie dann das ist halt, das macht den Fußball ja auf der einen Seite oder jede Sport auch aus. Aber jetzt stell dir einfach mal vor, das Nürnberg-Tor, was ja glaube ich ein Eigentor von Russ war, ne?
Ja, passenderweise.
War irgendwie abseits oder so. Hm. Also, weißt du, wenn auch noch sowas dazu.
Ja.
Also, wenn du weißt, dass das einzige Tor, was sie jetzt weitergebracht hat oder eine Liga höher oder sonst was, irgendwie nicht regelkonform war.
Und ich will sogar noch weitergehen. Stell dir das mal vor. Dieses Szenario gab es ja komischerweise nie, aber wir hatten ja damals gegen Nürnberg, gab es den Videoassistenten noch nicht, aber es gab schon diese Torkamera gab es schon. So, jetzt stell dir mal vor, die Nürnberger wären aus einer Abseitssituation gekommen, was der Schiedsrichter nicht gesehen hat, schießen aufs Tor, der Ball Wembley-mäßig unter Kante Latte, auf oder hinter der Linie und erst die Torkamera beweist, dass der Ball hinter der Linie war und dadurch wird das Tor gegeben. Aber die Absatzentscheidung vorher wird nicht revidiert, weil es keinen Videoassistenten gibt. Also man kann darüber jetzt gerade mal ein Buch schreiben, wie unsinnig alles ist.
Ja. Ich muss ja echt sagen, dass ich das mit der Torkamera ziemlich gut finde.
Ja, es ist eindeutig. Richtig, da gibt's auch kein. Es gibt nur 100% die Tor oder 100% die kein Tor. Du hast da keinen Interpretationsspielraum.
Ich finde es aber immer noch faszinierend, dass es immer noch Spieler gibt, die sich dann beschweren. Und dann einfach dieser Schiedsrichter dann immer auf die Uhr so zeigt und dann in den Gesichtern der Spieler merkt, ach stimmt ja, der war was. Ja.
Ja, aber wie gesagt, dann fliegst du doch so raus. Also ich finde diese, zumindest in der Relegation, man kann jetzt über das Für und Wider der Relegation streiten. Ich finde auch die Relegation hat uns zwar den Kopf gerettet und ich glaube insgesamt dreimal den Kopf gerettet, aber braucht eigentlich kein Mensch. Aber dann noch diese Auswärtstorregelung, das ist schon hart.
Ja. Ja, ist es auch. Und das war ja auch dieses. Ich meine, in Nürnberg wäre die ganze Zeit das Gefühl, wir müssen ein verdammtes Tor schießen.
Ja, eben.
Was komplett schlimmes Gefühl war.
Ja, eben.
Aber ja. Also wie gesagt, ich würde mal gerne Statistik sehen, aber mein Gefühl ist eher Heimspiel. Am Schluss ist eher Nachteil. Weil ich hab eben nicht das Gefühl, dass du. Ich meine, früher waren heute, wenn du die ganzen Europapokalspiele mal anguckst, in Lodz 2-2, Rückspiel 9-0. Weißt du? Oder. Gut, aber das gab es auch schon damals, fällt mir gerade. In Moskau 6-0 und dann das Rückspiel 2-1 verloren, weil es scheißegal war. Aber du hast oft gehabt, Hinspiel irgendwie. In einer Stadt unentschieden, dann Rückspiel irgendjemand weggefiedelt. Hm. Weil es da keine Diskussion mehr gab, weil du irgendwo dunkel im Osteuropa gespielt hattest und es komisch war, deswegen hast du da nur einen Punkt geholt. Hm. Das ist gefühlt halt einfach nicht mehr so. Also, ich finde es eher ein Nachteil.
Ja, ich überlege gerade die ganzen Spiele, wo wir ausgeschieden sind, in der K.O.-Runde wohlgemerkt. Damals 2006 sind wir in der Gruppe raus, weil wir dann noch in Istanbul das 2-2 kassiert hatten. Das kann man jetzt nicht nehmen. Also ich fange mal an. Jetzt kommt der alte weise Mann.
In 90er kann ich mal mithelfen.
Ja, ich fange mal mit den 80ern an. Wir sind beim UEFA Cup Endspiel stehen geblieben, haben den UEFA Cup geholt und sind dann als Titelverteidiger gegen FC Sochaux rausgeflogen. Und das Dramatische war bei der ganzen Geschichte, dass wir im Hinspiel, das war bitterkalt im Waldstadion, 4-0 geführt hatten. Wir haben 4-0 geführt. Und dann typisch Diva-mäßig vertätteln die noch irgendwie ein paar Bälle und der Gegner wird stark und macht noch zwei Tore und gewinnst dann 4-2. Aber du denkst dann zu Show, hallo, wer ist das, ja? Das ist trotzdem sicher. Und dann verlierst du halt den Zuschauer 2-0. Und dann bist du raus als Titelverteidiger.
Welcher Runde war das?
Das muss im November gewesen sein. Das muss also im UEFA Cup dann dritte Runde gewesen sein. Ich weiß, es war bitterkalt. Also es war Ende November oder Mitte November, so wie jetzt gegen Marseille gestern. Das war dann also UEFA Cup dritte Runde. Das Jahr drauf waren wir im Pokal der Pokalsieger. Da sind wir gegen Tottenham rausgeflogen. Da haben wir zuerst in Tottenham gespielt, 2-0 verloren, also in London. Und zu Hause haben wir dann relativ schnell 2-0 geführt. Und Hoddle, Hoddle, Hoddle hat dann irgendwann in der zweiten Halbzeit das 1-2 gemacht. Und das war genau die Situation, wie du sie sagst, in der Verlängerung. Nach diesem 1-2 war klar, dass Tottenham weiterkommt. Also das hat so wehgetan und die Eintracht musste jetzt noch zwei Tore schießen und keiner mehr im Stadion hat das der Eintracht zugetraut. Und die Engländer im A-Block damals haben abgefeiert und alles. Das muss also so 10 Minuten vor Schluss muss dieses Tor gefallen sein und da holst du dann diese zwei Tore nicht mehr auf. Und da ist natürlich dann der Punkt, da ist dann im Rückspiel das Heimspiel ein Nachteil. Dann, ja.
Ich habe kurz, was ich noch zu dem Spiel zu sagen habe. Ich habe mal selbst Fotos von dem Spiel drumherum gesehen, und zwar von Tottenham-Fans in Frankfurt unterwegs, in der Bahnhofsgegend,
Ja.
die sich dann vor irgendeinem Pub, was es heute nicht mehr gibt, also wo sie in diesen Pub gefeiert haben, ich habe den Namen vergessen, auf jeden Fall gab es dann dieses Foto, wo sie alle davor stehen. Und eintot und lachen, Bier trinken, englische Fans 80er Jahre. Und einer von ihnen mit einer Hitler-Maske über den Kopf, den rechten Arm ausgestreckt steht. Das ist ein herrlich schönes Bild.
Schade.
Also in Anführungsstrichen,
Dieses
ja.
Bild ist nicht gerade griffbereit, ne? Das ist
Ich
wahrscheinlich.
habe leider nicht gerade
Ja,
griffbereit, aber.
schade. Gut, heute auch nicht mehr vorstellbar. Ja, da hatten wir also
Nee.
das Rückspiel dann in Frankfurt und da war dann auch das Hoddle-Tor der Todesstoß. Also, ich denke mal, das muss um die 80. Minute herum gewesen sein. Das war Europapokal der Pokalsieger und dann haben wir uns lange Zeit nicht mehr für den europäischen Fußball qualifiziert gehabt. Bis, ich müsste jetzt lügen, tatsächlich bis zum Pokalsieg 88. 88
Ja.
dann erst wieder und da sind wir dann gegen PSV Eindhoven, glaube ich, rausgeflogen.
Okay.
Oder nee, Entschuldigung, KV Mechelen. KV Mechelen war Endstation. Das war, hatten wir, glaube ich, das Hinspiel 1-1 gespielt und das Rückspiel 1-0 verloren. Da müsstest du aber eventuell auch nochmal nachgucken. Da war das also das Rückspiel also auswärts unser Todesding. So, und jetzt kriege ich die ganzen Spiele. Jetzt sind wir in den 90er Jahren, jetzt kannst du wieder besser mitreden. Da sind wir mal gegen Galatasaray rausgeflogen, gegen Kopenhagen sind wir rausgeflogen.
Gehen wir mal
Okay,
chronologisch.
gehen wir chronologisch
Das war
vor.
dann erst, also wir haben uns dann wieder 89, 90 für den Europapokal qualifiziert.
Ja.
Und sind dann in der ersten Runde, glaube ich, schon an KAA, warte, nee, nicht KAA, wie hieß es? Es war
Gent, ja,
Gent.
gegen Gent sind wir rausgeflogen.
Und zwar Hinspiel 0-0 in Frankfurt und Rückspiel 1-0 verloren.
Ja.
Nein, in Frankfurt haben wir 1-0 verloren.
Stimmt, wir haben in Frankfurt
Wir haben
verloren und in Gent.
das Hinspiel in Gent 0-0 und das Rückspiel in Frankfurt 1-0 verloren. Und ich kann mich noch erinnern, ich war damals erst 7 Jahre alt, müsste ich gewesen sein. habe ich irgendwie, ach, heute spielt ja die Eintracht im UEFA-Pokal und habe den Fernseher angemacht, war aber viel zu spät und sehe noch, wie hieß der, Jürgen Emig?
Ja.
Der hieß so.
Ja.
Jürgen Emig ins Mikro, auf dem Platz stehen in Frankfurt und ins Mikrofon sagen, Eintracht Frankfurt ist leider durch die 1-0-Niederlage ausgeschieden. Das hat dich, ich weiß nicht, ich habe irgendwie gedacht, das Spiel fängt jetzt gleich an und habe die Uhrzeit total verpatzt. Und sehe noch genau Jürgen Emig vor mir, wie er das in die Kamera sagt. Ja, das war 90-91. Nein, das war, ja, 90-91.
Das war, warte mal, 88, ja, 90-91 muss das gewesen sein, richtig. Und ja, das Jahr drauf sind wir dann, glaube ich, gegen Brøndby Kopenhagen raus, ne?
Genau, da haben wir in Kopenhagen, glaube ich, 5-1?
5-0.
5-0, genau, ja, genau, deswegen war es ja im Rückspiel dann so, ne? 5-0 auf die Mütze bekommen, ich weiß damals, also ich hab das damals mitbekommen, aber ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben, da so unter die Räder zu kommen.
Da ging an dem Tag ging gar nichts zusammen.
Das waren die Tore aber auch nicht irgendwie relativ spät oder so auch? Also, dass die dann irgendwie, keine Ahnung, von der 70. bis zur 80. komplett auseinandergefallen
sind? Die sind irgendwann auseinandergefallen. Ich habe das Spiel aber auch tatsächlich in meiner Erinnerung gut verdrängt. Aber wir sind in der kurzen Phase auseinandergefallen, das habe ich auch noch so in Erinnerung, ja.
Und dann das Rückspiel haben wir 4-1 gewonnen.
Ja, da war sogar was drin im Rückspiel. Bis dann ja, Brøndby das eine Tor schießt. Und selbst danach war noch was drin. Wir hätten ja auch, na gut, 6-1 hätte nicht gereicht, wir hätten 7-1 gewinnen müssen. Aber es war Powerfußball. Es hat aber nicht gereicht.
Ich guck's mir gerade an, ja.
Wann ist denn das Tor von Brøndby gefahren? Das war glaube ich das 1-3 oder sowas, ne? Oder war das 1-2 schon? Also 2-0 haben wir mit Sicherheit geführt. War das 1-2, das Tor von Brøndby war ein ziemlicher Stimmungskiller.
War
2-1, ne?
4-1, muss man sagen, ist auch relativ spät erst gefallen.
Okay.
Also es war 1-0, Yeboah, 5. Was ein geiler Start, ne?
Ja,
also,
eben.
Dann 2-0 Eckstein, 22.
Ja, es war ein geiler Start.
28. Und dann Bein, 37. Und dann erst Möller in der 87.
Ja, okay. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass da nochmal irgendwie, nach dem 2-0 war Hoffnung da, aber dann irgendwie kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir da nochmal Hoffnung hatten.
Da hätte dazwischen mehr passieren müssen.
Ja. Ja. Aber immerhin.
Ja. Bitte?
Aber immerhin schnell 2-0 geführt und das Gegentor hätte nicht sein dürfen, dann wäre da was drin gewesen an dem Tag.
Ja gut, aber dann hast du noch Bein, 37 mit 3-1, ne?
Ja, theoretisch.
Hast noch 60 Minuten, um 2 Tore zu schießen. Naja, beziehungsweise 3, weißt du ja noch. Ja, aber trotzdem.
Ja. Nee, sogar 4 Tore musst du schießen. 6-1 hätte nicht gereicht.
Stimmt, ja, genau. Ja,
ja, 7-1, ist schon eine Ansage.
Ja, ja gut, dann.
Aber dann hätten wir in der Nacht hätten wir großartige Europapokalgeschichte geschrieben. Ich glaube, das gab es noch nie, dass jemand einen 5-0-Vorsprung im Europapokal verspielt hat. 4-0 gab es, glaube ich, schon ein, zwei Mal, aber nicht schon 5-0.
Gut, wir haben das, was waren bei Uerdingen gegen Dresden, war, glaube ich, 3-0, gell? Und dann 7-3 oder so.
Aber ich glaube, da Dresden das Hinspiel, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, nur 2-0 gewonnen gehabt, aber die haben ja schon im Rückspiel, glaube ich, 3-1 geführt gehabt. Also es war ja eigentlich, ja, Uerdingen war ja mausetot.
Aber das war, gut, ist jetzt auch ein paar Jahre her, aber auch immer wieder faszinierend und sehr nervend, wenn irgendwann im Europapokal Werder Bremen irgendwo zurückgelegen hat von den magischen Europapokalnächten von Bremen immer wieder zu erzählen.
So, und jetzt widerspreche ich nämlich, das widerspricht deiner Überlegung, weil diese magischen Europapokalnächte von Werder Bremen, das waren immer die Rückspiele im Weserstadion. Das war nie ein Hinspiel. Die haben immer in den Rückspielen alles aufgeholt.
Ja, aber auch zu einer anderen Zeit.
Zu einer anderen Zeit. Das war zu der Zeit, wo ich ja vorhin gesagt habe, wo Heimspiele irgendwie noch gefühlt eine größere Siegeschance beinhalteten als heute.
Ja, das war gegen Dynamo Moskau, glaube ich mal. Ach,
die haben einige so Bretter gemacht, ja, einige. Auch mal gegen Berlin, Dynamo Berlin auch, war da mal was.
Ja. Okay, ja, zurück zur Eintracht. Ein Jahr später, 92-93, hatten wir in der ersten Runde Vítězslav Lodž, haben wir auch schon häufiger drüber geredet, mein allererstes Eintracht-Spiel überhaupt. Hinspiel in Lodž 2-2, Rückspiel 9-0. Da dann haben wir in der zweiten Runde zu Hause gegen Galatasaray Istanbul 0-0 gespielt und dann in Istanbul 1-0 verloren. Durch ein Tor, das ich habe es nicht aufgeschlagen, durch ein Tor, glaube ich, in der fünften Minute.
Ja, war ganz, ganz früh, ja, richtig.
Nicht der Tütenecker?
Kann sein.
Irgendwie ist der Name gerade in meinem Kopf. Sein. Ist ja auch egal.
Wahrscheinlich wirst du recht haben.
Ich will es jetzt mal kurz machen. Das war 92, 93, 93, 94, das hatten wir letztes Mal schon mal darüber geredet. Das war dann Salzburg, ne?
Ja. Und Salzburg war das Rückspiel wieder in Frankfurt.
Da haben wir erste Runde war das Moskau-Spiel gewesen.
Erste Runde Moskau, zweite Runde Wien und dann befreien wir. Ach nee, das war anders. Nein, die zweite Runde war. Erste Runde Moskau, zweite Runde war.
Nee, das war ein Jahr später.
Wien war, also Salzburg war, glaube ich, im Frühjahr, ne? Das war im März oder Februar. Viertelfinale. Ja, das war Viertelfinale schon. Also haben wir davor noch einige Spiele gehabt. Also erste Runde Moskau, zweite Runde. War das die Saison, wo wir La Coruña dann in der...
In der dritten Runde?
Das war bei der dritten Runde? Und wen hatten wir in der zweiten Runde gehabt? Nepo Petrovsk war das. Nepo Petrovsk. Lalalalalala.
Schöne Geschichte noch zu Nepo Petrovsk. Als damals ist Ran... mit dem Mikrofon durch das Eintracht-Training und Kabine und so gelaufen, hat die Spieler gefragt und Betreuer und sonst was, gegen wen sie jetzt spielen. Also, und dann hast du so, Jeboa mit Nepo, ganz schwieriger Name. Und hast Klaus Toppmöller, der hat dann irgendwie Nepo Potros und so weiter. Ja, und dann gehe ich zu meinem Opa und frage ihn, gegen wen spielten die Eintracht, hat er gesagt, Nepo Petrovsk.
Weil er da 2 Jahre im Krieg war, oder was?
Wieso kannst du das so? Oh ja, die Stadt haben wir doch damals eingenommen.
oh Gott, geil.
Nur so am Rande.
Also ich war ja nicht in Nepo Petrovsk gewesen, es waren aber ganz viele Freunde von mir in Nepo Petrovsk. Also Pferd, Henninger, Buffo, Adi, Adelmann und so weiter. Und,
Das waren die, die immer da waren.
Anjo, den ich jetzt übrigens auch bei mir im Tagesspiegel nach Zypern hatte. Wir haben auch tatsächlich mit Nepo Petrovsk gesprochen. Der lebt ja mittlerweile in Ingolstadt, falls du zuhörst. Anjo, schöne Grüße. Dich sehe ich immer nur, wenn wir irgendwas Geiles holen. Den hatte ich mich dann auch in Berlin getroffen, wo er dann pikiert war, dass ich am Eintracht-Bankett im Anzug rumlief, während er mit dem Original 88er-Trikot rumlief. Und da musste ich mir erstmal die Gardinenpredigt von ihm anhören. Zu Recht übrigens. Egal. Und Nepo Petrovsk war, da mussten die Landebahn erweitern, weil die erste Zivilmaschine, ja, die erste Zivilmaschine in Nepo Petrovsk gelandet ist. Das war so Sperrgebiet von der Armee, war keine Ahnung, was da in Nepo Petrovsk war, irgendwelche Einheiten und Atomwaffensilos. Ich will es gar nicht wissen. Auf jeden Fall war das eine No-Go-Area für jegliche Zivilisten. Und dann war das ein Problem, dass natürlich dann die Runde davor hatte irgendeine österreichische Mannschaft gegen Nepo Petrovsk gespielt und da haben die 1000 Kilometer, glaube ich, von Nepo Petrovsk entfernt gespielt oder die mussten mit dem Zug nach Nepo Petrovsk fahren. Irgendwas so völlig chaotisch war das und wir waren die Ersten, beziehungsweise Lufthansa mit der Mannschaft, wo dann auch die Fans drin saßen. Ich glaube, die konntest du an 2 Händen abzählen oder war es vielleicht so 1 Dutzend Fans, das war dann der komplette Eintracht-Block, plus die Mannschaft, plus alle Journalisten, Gerd Rubenbauer und sowas, in dieser Lufthansa-Maschine. Und das war so ein Ereignis, dass das in den 20 Uhr Tagesschau war das ein Thema. Es war in der 20 Uhr Tagesschau ein Thema. Und dann siehst du, okay, ich gebe zu, das war nicht die Top-Nachricht, aber es war so kurz vorm Wetterbericht. Dann siehst du, wie diese Lufthansa als erste Zivilmaschine in Nepo Petrovsk landet, noch dieser Teer von der Landebahn noch auch nicht abgekühlt und alles, ja. Da geht diese Tür auf. in live, also in der Tagesschau. geht diese Tür auf und denkst du, jetzt kommt Jebur, Uwe Bein, Uli Stein raus. Nein, steht Adi Adelmann mit einem Kanister Apfelwein als erstes da. Und dahinter Uwe Bein, der so über den Adelmann hinwegschaut, ja, und in die Kamera reingrinst. Sensationell. Dann als nächstes stieg.
Gibt es doch. Das muss es doch irgendwo geben, oder?
Ah, es muss es irgendwo geben. Also jeder, der jetzt zuhört und beim Hessischen Rundfunk arbeitet und irgendwie eine Chance hat, ich kenne ja auch einen, der hatte mir damals das UEFA Cup entspielt. Ich musste mal beim nächsten, jetzt gegen Sonntag spielen wir wieder gegen Wolfsburg. Der sitzt bei mir irgendwo in der Nähe. Ich frage den jetzt mal am Sonntag, ob er diese Tagesschau noch auftreiben kann, weil das ist großartigstes Kino überhaupt. Und das zweite großartige Kino war, wie gesagt, ich kenne es jetzt nur vom Hörensagen. Und dann kam das Pferd irgendwie nach Dnepropetrovsk zu mir und hat mir dann ein Video gezeigt, wie die dann, was sie da so alles erlebt haben. Als Adelmann, da war also, wie gesagt, es war halt die ersten Zivilisten, die jemals da waren. Oder die ersten Deutschen, die jemals nach deinem Großvater wieder da waren.
Ja, ich wollte gerade sagen,
ja. Und dann siehst du so ein feudales Gebäude, das war die Post von Dnepropetrovsk. Und Adelmann hat immer bei jedem Auswärtsspiel, und das macht er wahrscheinlich heute noch so, wo er ist mit der Eintracht, schreibt er Postkarten. Und muss natürlich auch von Dnepropetrovsk Postkarten schreiben. Dann siehst du wirklich aufgenommen, wie du fährt, hat mir das gezeigt. Ich dachte wirklich, ich verrecke, als ich das gesehen habe. Es ging, ich habe keine Luft mehr bekommen vor Lachen. Adelmann mit diesem Apfelweinkanister, den ich ja schon aus der Tagesschau kannte, mittlerweile nur noch ein Drittel gefüllt, aus dieser Post rauskam mit kurzen Hosen, das war übrigens auch im September, Oktober, also es war nicht wirklich warm an dem Tag, mit kurzen Hosen rauskommt und du siehst an seinem Blick, als er auf dieser Treppe von dieser Post steht, guckt er so rum und du siehst am Blick, wo du erkennst, der überlegt sich jetzt, wo er am besten die Postkarten schreiben kann. Dummerweise stand genau vor der Post ein Lader, ein grün-weißer Lader mit Blaulicht. Adelmann geht runter zu diesem grün-weißen Lader mit Blaulicht, haut den Apfelweinkanister auf die Motorhaube, beugt sich über, holt seine Postkarten raus und schreibt in aller Seelenruhe seine Postkarten auf der Motorhaube dieses grün-weißen Laders mit Blaulicht. Die Kamera, ich weiß gar nicht, wer von den Jungs das gefilmt hat, aber auf jeden Fall, man muss den für den Oscar prämieren, zoomt ran und du siehst, dass zwei Polizisten in diesem Auto drin sitzen und nicht glauben, was in diesem Augenblick auf ihrer Motorhaube stattfindet und sowas von perplex sind, dass sie nicht mal aussteigen.
Ja.
So, das ist jetzt meine Erinnerung an Dnepropetrovsk. Also dann haben wir, das war die zweite Runde dann.
Es war, glaube ich, ziemlich knapp gewesen.
Ja, ja, es war auch knapp.
Ich glaube, das Rückspiel war in Dnepropetrovsk, ne?
Das
Spiel war, glaube ich, Frankfurt. Und das in Frankfurt haben wir, glaube ich, 2-0 gewonnen
und,
oder so.
Und da einzeln verloren, ne?
Einzeln verloren,
genau, glaube ich. Genau, ja. So habe ich das auch in Erinnerung.
Ja, dann kam
La Coruña.
Mit damals Bebeto, ne?
Ja, La Coruña war bärenstark. Das war, die waren so, was heute... Was wir heute?
Von dem 93, 94.
Ja, ja. Der 94 Weltmeister geworden. Also La Coruña war damals, was heute so, ich sag jetzt mal, so Atletico Madrid oder Sevilla ist, das war damals so vom Stellenwert La Coruña, so hinter Real, hinter Barcelona und ich glaube Bilbao mit Jupp Heynckes war bärenstark. So irgendwo so 4-5 war La Coruña. Aber das war keine Thekenmannschaft.
Ja, das war im bitteren Dezember gewesen.
Yep, yep.
Haben wir beides 1-0 gewonnen.
Richtig.
Ja.
So, und dann kam Adi Hütter.
Dann kam Adi Hütter.
Ja. Dann belassen wir das jetzt auch dabei. Wobei wir im Rückspiel ja immerhin das 1-0 egalisiert haben. Das Spiel ging ja dann die Verlängerung. Und im Elfmeterschießen mussten wir dann leider Gottes.
Ich kann mich auch noch. Das Hinspiel war in Wien gewesen.
Ja.
Da war noch die Diskussion, weil der Jeboa rassistisch beleidigt wurde.
Ja, aber ich war ja in Wien gewesen, also ich kann es dir als Augenzeuge berichten, dass in das Wiener Praterstadion, der Ernst-Happel-Stadion, wie du es jetzt auch immer nennen willst, passen knapp 50.000 rein und wir waren so circa, oh, ich müsste lügen, ich glaube, wir waren circa 4.000 Frankfurter, was für damalige Verhältnisse schon eine ziemliche Ansage war, aber wir haben unseren Gästekontingent noch nicht mal ganz ausgereizt, weil viele, wir haben in der Liga da schon ziemlich abgekackt und viele sind schon gar nicht mehr nach Wien gefahren, weil die angepisst waren, dass wir in der Bundesliga irgendwie so abgekackt waren, also wir hätten auch 5.000 sein können, also so ändern sich die Zeiten und das war das erste Mal, dass ich erlebt habe, dass der komplette Eintracht-Block mitsamt Adlerfront, mit allen Rechten, die wir hatten und haben, der komplette Eintracht-Block Nazis rausgebrüllt hat. Weil wirklich 40.000 Österreicher, für die war das ja wie ein Länderspiel. Das war in Wien, das ist von Salzburg, ist das so weit entfernt, wie ich glaube, Frankfurt von Stuttgart oder sowas. Und das waren ja auch ganz viele Wiener, also Österreich, es war ein Länderspiel für die. Das war Deutschland-Österreich für die. Und Jeboa wurde von 40.000 Zuschauern, also ganz, ganz schlimm. Und dann haben dann 4.000 Frankfurter, also wirklich ewig, minutenlang Nazis raus, Nazis raus. Und das war schon krass, was da abgegangen ist. Das war schon richtig krass. Das war auch so die Zeit, wo der Haider dann aufkam. Der war dann schon bekannt. Ich bin ein paar Tage vorher hingefahren, weil ein Freund, der dann von mir, der in Wien studiert hat, der hat dann der WG gewohnt, den habe ich dann besucht und da ging dann schon der Witz rum. Aus Haider wurde Wix. Also das war nämlich auch die Zeit, wo aus Raider Twix wurde. Und die Österreicher haben dann gesagt, aus Haider wurde Wix und sowas. Also es war genau diese ganze Zeit. Aber 40.000, die dann wirklich rassistisch sind und UU machen, das war schon krass. Das habe ich davor und danach auch so nie wieder erlebt.
Übrigens, das war ja auch, darf man ja kurz sagen, das, oder sollte man auch anmerken, war bei uns ja auch nicht anders. Also vielleicht nicht das ganze Stadion, aber es gab immer im G-Block oder so mal Rufe.
Richtig.
Also jetzt nicht gegen Jeboa natürlich, sondern wenn auf der anderen Seite jemand gespielt hat. Und ich kann mich, das Letzte, wo ich mich wirklich bewusst erinnere, ist in unserer allerersten Aufstiegssaison, also 97, 98, gegen Fortuna Düsseldorf. Da hatte Fortuna Düsseldorf mit Younga Mohani, glaube ich, vorne drin gespielt, der geschossen hat. Und da waren vereinzelt Rufe. Und dann ging es denen aber an die Wäsche. Also da sind Leute rum und haben gesagt, hey, mach das hier nicht nett. Und dann haben sie über Jeboa diskutiert. Und dann gab es so, ja, Jeboa haben wir doch vorher auch gerufen und sonst was.
Diese Logik ist schon mal geil, ja.
Ja, aber das war doch eigentlich dann gefühlt ziemlich lange. Also
ja, war auch lang. Du denkst doch an den Badesalz, an den Antoni Sabrini, yeah. Banenche, Banenche. Das war ja die Reaktion aus unseren UU-Rufen, dass wir ja noch, also yeah. Ich sag jetzt yeah. Uns, ich bin, also damit bin ich jetzt nicht inkludiert, aber du weißt, wie ich das meine. Wir hatten das Relegationsspiel gegen Saarbrücken und da wurde Jeboa auch mit UU-Rufen begleitet, wenn der am Ball war, ja. Und dann wird er geholt, das ist der große Held und das hat der Badesalz dann auch entsprechend dann auch aufgenommen, ja.
Ich meine, ich habe da auch nicht dazugehört, aber trotzdem muss man da, ist das ganz schön schwierig eigentlich immer. Da muss man halt mal sehen, wie das so ist. Also ich meine, war ja da zu der Zeit mehr oder weniger ein Kind gewesen. Und wenn du so als, keine Ahnung, 10-Jähriger in den G-Block gehst und siehst du ja quasi alle anderen so als Vorbild an. Also weil du möchtest auch so werden wie die, diese Kutten tragen und zu jedem Spiel gehen und eine Marlboro rauchen und sonst was, keine Ahnung. Und da ist es halt irgendwie, ist es halt als Kind sehr, sehr schwer, sowas quasi davon abzuschauen und zu sagen, das ist richtig und das ist falsch, was sie machen.
Ich weiß genau, was du meinst, ja.
Das ist unglaublich gefährlich. Dann irgendwie zu differenzieren, was ist richtig und was ist falsch. Ja. Ja, wie auch immer, das war Salzburg 93, 94. Und dann kommen wir zur Heinkes Europapokalsaison. Übrigens ist immer noch gegen Salzburg, ich war damals nicht im Stadion gewesen, aber ich habe diese, da war auch wegen den UU-Rufen im Hinspiel, ich kann mich erinnern, da war unglaublich viel Hass gewesen, oder?
Was? Und die Salzburger, die Gästefans von Salzburg, die waren ja sogar auf der Gegentribüne. Ich weiß gar nicht, wieso die an dem Tag auf der Gegentribüne waren. Oder war das doch so ein Auswärtskontingent? Und die Salzburger, die das ja völlig normal fanden, UU zu rufen, haben sich dann auch nicht nehmen lassen, selbst in Frankfurt, als Jeboa am Ball war, UU zu rufen. Weil das für die völlig normal war. Das war für die eine Form der Anfeuerung.
Ja.
Und dann guckst du erstmal so ein bisschen doof. Ja.
Mich auch noch erinnern, als wir das 1-0 geschossen hatten, dass dann, wie groß der Jubel war, also weil ich so im Fernsehen gesehen habe und dann mal als erstes auch so ein Jubel im Eintracht-Fan des Fernsehens gezeigt hat, das dann ganz schnell weggeschwenkt hat, wieder als er den Mittelfinger Richtung Salzburg gezeigt hat. Und ja, das war damals, also für mich gefühlt damals ziemlich schlimm, das Ausscheiden. Also weil, ja, das war nicht schön
Wir
gewesen.
waren klarer Favorit. Ich glaube, wir waren sogar die allererste deutsche Mannschaft. Wikipedia möchte mich berücksichtigen, nach dem Krieg, die gegen eine österreichische Mannschaft überhaupt ausgeschieden war.
Okay. Ja, okay. Ja, es ist gut, man muss aber ein bisschen fairerweise dazu sagen, es war auch damals eine gute Salzburg-Mannschaft. Also
Ja.
das war ja, da reden sie ja quasi heute noch drüber in Österreich, über die Mannschaft von damals.
Die sind ja dann auch,
Übrigens habe ich.
die haben ja auch Karlsruhe dann in der Runde da drauf, haben die ja auch dann rausgeschmissen. Und der
Ja.
KSC, das war glaube ich in der Saison, wo die auch Valencia mit 7-1 Euro-Eddy, Stichwort, weggefiedelt hatten. Und dann stand Austria Salzburg gegen Inter Mailand im Finale. Jawohl.
Auch relativ, es war jetzt nicht so, dass sie 5-0, 5-0 weggefiedelt wurden. Ja, und ich habe den Namen Otto Konrad nie vergessen, von dem Torwart damals von Salzburg.
Der auch gehalten hat wie ein Wahnsinniger, ne?
Ja, und dann noch selbst einen Elfmeter gegen Uli Stein verwandelt hat, in die Mitte des Tors
Oh,
geknallt.
stimmt. Oh, stimmt, ja.
Ja, der dann am Ende so gefeiert wurde. Auf jeden Fall, der ist dann später, ich hab das nicht irgendwann wieder irgendwas mit Otto Konrad und Eintracht gesehen und so weiter, habe ich, weiß eigentlich, was Otto Konrad geworden danach. Und der ist dann Politiker geworden für die, ich glaube für die FPÖ, auf jeden Fall was Rechtes.
Ja, passt ja.
Ja, und irgendwie, ja, ist er dann in der rechten österreichischen Politik noch aktiv
Aber
gewesen.
bevor wir jetzt weitermachen, um das mal ganz kurz in Erinnerung zu rufen, wir schaffen es wirklich, nach 11 nicht verlorenen Spielen, davon 10 gewonnen und an der Tordifferenz, ich glaube, von 38 zu 5, ja, schaffen wir es wirklich, alte Wunden aufzureißen und alles, was ich die letzten Wochen und Monate erlebt habe, in Vergessenheit gerät. Was machen wir?
Ja, aber ich meine, das ist doch, man muss doch vielleicht gerade in Zeiten wie diesen, ja, musst du doch irgendwie never forget where you're coming from
Okay,
haben.
in diesem Sinne machen wir weiter. Also, dann die Saison drauf. Waren wir ja wieder. Dann, ich glaube tatsächlich, das war ja diese Salzburg-Geschichte, das war ja auch die Saison Toppmöller, das endete ja komplett im Chaos. Und wir haben uns am letzten Spieltag in Köln und der Eintracht-Historiker oder der Chroniker unter den Fans weiß das ja dann auch. Den letzten Sieg in Köln gefeiert, seit dem 1-0-Sieg letztes Jahr, oder vorletztes Jahr mittlerweile. Nee, letztes Jahr. Wann ist Köln abgestiegen? Letztes Jahr. Seit dem 1-0-Sieg in Köln letztes Jahr war das der letzte Sieg in Köln. Und das war am letzten Spieltag. In einem Fernduell gegen den KSC haben wir uns da den UEFA-Cup-Platz in.
Karlsruhe, glaube ich, 5-1 gegen Wattenscheid verloren oder
Genau,
so.
Karlsruhe hat in Wattenscheid 5-1
Gegen
verloren.
schon ab gegen schon abgestiegenen
Die schon
Wattenscheider.
abgestiegen waren und bei uns ging es hoch und runter und wir haben dann 3-2 gewonnen. Das war das letzte Spiel von Uwe Bein. Und
Handelfmeter Anthony Yeboah, der sonst nie Elfmeter geschossen hat. Und das war das entscheidende 3:2 gewesen.
genau, der hat die
Weil
Elfmeter
er
geschossen,
das auch noch für
stimmt.
die Torschützenliste gebraucht hat.
Man muss es mal
Weil er dann auch
vorstellen.
Torjäger geworden ist. Und das Handspiel, weiß ich auch noch, war von Carsten Keuler.
Ah, okay. So, und
Ja.
dann haben wir uns dann letztmals vor Armin Fee haben wir uns das letzte Mal über die Liga in den UEFA Cup qualifiziert. Dann sind wir nämlich Fünfter geworden und dann muss ich jetzt mal überlegen, gegen wen haben wir denn da gespielt die Saison drauf? Also ich.
Erste Runde würde ich behaupten, Olympic Ljubljana.
Ja, kommt hin. Ljubljana kommt hin.
Da haben wir in Frankfurt, da war ich, 2-0 gewonnen. Und da hat Thorsten Legert, glaube ich, ein Seitfallzieher-Tor gemacht.
Geile Sau.
Das Rückspiel, das war das Rückspiel. Das Hinspiel war, glaube ich, unentschieden oder so. In Ljubljana. Ich habe da übrigens damals, ich meine, das war ja, da musst du überlegen, in der Zeit, in der wir ein Europapokal-Abo hatten, Anfang der 90er, das muss man ja auch weltgeschichtlich einordnen, dass das alles im Zusammenbruch des Ostblocks geschah, ne?
Ja, richtig,
Also,
stimmt. Das war ja auch,
wie
ja, du hast recht.
aufregend es quasi damals war, eben nach Dnepropetrowsk zu fahren, im Gegensatz zu heute und so.
Ja,
Und
ja.
dass das dass du gar nicht wusstest, ich meine, 91 ist Sowjetunion zusammengebrochen und du wusstest ja gar nicht, dann entstehen da neue Staaten und so. Und als wir dann gegen Ljubljana gespielt haben, was dann häufig auch noch und Laibach bezeichnet wurde, was man heute auch nicht mehr macht.
Stimmt.
Und der Ljubljana war, ich meine, das ist Slowenien, 1994. Der ist quasi, also mit wegen Jugoslawienkrieg und sonst so. Und die hatten sich ja auch, also ich, Jugoslawienkrieg ging, glaube ich, 91 los, ne? Ja, 91. Und da hatte sich Slowenien ja abgespalten. Und das war, das heißt, da gab es Slowenien schon, aber als unglaublich neuen Staat. Und dann ist 93 ist die Tschechoslowakei zerfallen, in Tschechien und Slowakei und so. Und gegen die hast du alle im Europapokal gespielt. Also was für ein geiles Abenteuer eigentlich.
Ja, stimmt.
Und ich weiß noch, dass ich damals quasi als Kind, Dortmund hat, glaube ich, zur selben Zeit, als wir gegen Ljubljana gespielt haben, gegen Bratislava gespielt. Und beides quasi relativ neue Staaten. Und Slowakei und Slowenien wird ja auch gern verwechselt.
Genau, ja.
Ja, aber für mich seitdem so damals als Elfjähriger oder so mit, aha, okay, wir spielen gegen die Hauptstadt von Slowenien, das ist Ljubljana, Dortmund spielt gegen die Hauptstadt von Slowakei, das ist Bratislava. Wie sehr meine politisch-geografischen Kenntnisse damals in der Zeit zugenommen haben, ist, weil mich das einfach interessiert hat, ist erstaunlich.
Ja, allgemein durch Fußball. Ich wusste ja zu einer Zeit in der Schule, da habe ich ja in Erdkunde immer gute Noten geschrieben. Ich war als einer der wenigen in der Klasse, der wusste, dass die Hauptstadt von Albanien Tirana ist. Aber wieso? Weil sich die deutsche Nationalmannschaft da mal tierisch blamiert hat, über 0-0. Das heißt, über Fußball hast du ja, oder kommst du ja auch in Länder. Ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, im Europapokal fahre ich in Länder. Wir waren beide zusammen in Tel Aviv. Ich weiß nicht, ob wir in unserem Leben außerhalb der Eintracht auf die Idee gekommen wären, mal nach Tel Aviv zu fliegen, Israel Urlaub zu machen. Keine Ahnung. Ich sag jetzt, ja, vielleicht, aber du musst doch erstmal die Gelegenheit haben.
Das hast du ja in Deutschland genauso. Also ich meine, ich kenne unglaublich viele Leute, die in Duisburg waren, aber eben nicht in Kiel. Oder, also, obwohl sie jetzt am Kommen sind, oder in Passau oder so,
ja. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 ja.
Auch die Städte, die du in Deutschland kennenlernst, sind ja dadurch gekennzeichnet, dass sie eben in der Bundesliga waren.
Richtig, wir als Fußballfans kennen ja wenigstens Duisburg, die anderen kennen das ja nur durch Schimanski, ne?
Ich habe da übrigens als Kind, da kann
ich weiß, kein Mensch fährt nach Duisburg.
Ja, ich hatte als Kind, hatte ich das Schild bei uns in der Gegend mal gesehen mit Dieburg und habe Dieburg mit Duisburg verwechselt und habe gedacht, ja, Duisburg ist ja auch ganz in der Nähe. Aber, ja.
Ja, das hat mich mal verwechselt mit dem Kennzeichen. Wenn ich früher mit den Eltern oder mit den Großeltern war, das eher an der Nordsee oder der Ostsee war und dann fuhren dann die ganzen Autos mit HB, also Hansastadt Bremen, und ich habe mich immer gewundert, wieso so viele Homburger, Bad Homburger da unterwegs sind. Gut, kann man mal als Kind, kann das passieren.
Mein Onkel hat immer gerne, wenn wir auf Föhr waren, die haben ja als Kennzeichen NF für Nordfriesland immer seinen Spruch gebracht mit noch Nordfrankfurter. Und da hat sich mal eine Frau dann tierisch darüber aufgeregt. Das heißt Nordfriesland. Ja,
so ist das mit den Nummernschildern. Oder GF für Gifhorn, da ist mein Vater mit rumgefahren. Da stand er für Großfrankfurt.
Ja.
Also man kann alles mit elf kann man alles Mögliche machen. Gut, also dann war Ljubljana und dann in der zweiten Runde, ich habe keine Erinnerung mehr. Gegen wen haben wir da gespielt? War das schon gegen Bukarest gewesen? Dieses Rapid Bukarest?
Ah ja, das müsste gewesen müsste sein.
Müsste gewesen
ja.
sein, ne?
Das war in Bukarest 2-2, glaube ich.
Da haben wir auswärts auch nichts gerissen gehabt.
Ja, und dann das Rückspiel haben wir 5-0 gewonnen, glaube ich.
Ja. So, und dann die dritte Runde war Neapel.
Ja, unser letztes Spiel, unser letzter Sieg in Napoli.
Da haben wir beide Spiele 1-0 gewonnen.
Einmal Eigentor und einmal Ralf Falkenmaier. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen hier.
Kann sein. Ja. So, dann haben wir überwintert und dann nach der Winterpause war dann Juventus Turin. Da haben wir hier in Frankfurt 1-1 gespielt. Und in Turin 3-0 verloren.
Ja.
Und man muss es jetzt wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Du hast es eben richtig gesagt. Das war für uns damals, der UEFA-Pokal war für uns eine Selbstverständlichkeit zu der Zeit. Und dieses Köln-Spiel war bis Armin Fee, bis zum Heimspiel gegen Wolfsburg, das letzte Mal und seitdem übrigens auch nie wieder, dass wir uns über die Liga für den Europapokal qualifiziert haben und hatten. Also seit dem Wolfsburg-Spiel haben wir es ja auch nicht mehr geschafft.
Das stimmt, ja.
Wir sind ja jetzt im Europapokal durch so, wo habe ich das mal gehört? Durch die Hintertür, also sowas Blödes. Da holst du einen DFB-Pokal gegen Bayern München und dann wird es als Hintertür bezeichnet. Aber über die Liga haben wir es wirklich nur seitdem ein einziges Mal unter Armin Fee geschafft. Das ist schon krass eigentlich, wenn man sich das mal überlegt, oder? Wir reden von einer ganzen Generation.
Ja, es ist irgendwie, ich meine, es ist eine schon merkwürdige Entwicklung, die dieser Verein genommen hat. Also ich meine, ich zum ersten Mal ins Stadion gegangen, 92, und was ab 92 dann passiert ist. Also, es ist schon, deswegen sind ja gerade solche Zeiten wie jetzt.
Ich erinnere dich dran, mittlerweile bin ich auch so drauf wie du. Du hast wann haben wir die Sendung gemacht? Meisterschaftsfeier auf der Leopold. 4 Wochen ist das her, 5 Wochen ist das her? 6 Wochen?
Vielleicht, ja.
Und jetzt wird im Stadion nur noch dauerhaft Deutscher Meister, wird nur die SGE gesungen. Und das Geile ist ja, das haben wir nämlich damals gar nicht drüber geredet. Wir haben zwar uns ausgemacht, wie wir auf der Leopold feiern und wie die Konstellation ist. Ich glaube, das war so. Bayern München müsste ein Unentschieden reichen, verliert aber gegen uns. Und die Dortmunder gewinnen zwar, aber die könnten nur Meister werden, wenn wie war das nochmal? Nee, Dortmund kann nur Meister werden, wenn Bayern gegen Frankfurt unentschieden spielt.
Genau.
Wenn Bayern gewinnt, werden die Meister.
Wer von beiden gewinnt.
Genau.
Und wer von beiden gewinnt, wird Meister.
Aber der Knüller ist ja noch, das hat man nämlich gar nicht bedacht, dass Dortmund an diesem Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach spielt.
Ah.
Ja, gell? Also wir müssen dann mal eine Sondersendung machen. Prognose für den letzten Spieltag. Da fällt uns noch einiges ein. Dramatik, die Prädramatik.
Das Schöne ist ja immer, das ist, glaube ich, genauso wie mit den deutschen Meistergesängen. Und die hatten wir auch, als wir 3-0 gegen Unterhaching am ersten Spieltag geführt haben, wo wir Tabellenführer waren.
Da waren wir aber Tabellenführer,
ja.
Oder?
Ja, da waren wir mal, ja, ich glaube ja. Nicht am Ende des Spieltags mehr. Aber wir also als wir mal zumindest oben waren oder nach dem dritten, vierten Spieltag und so, dass diese Gesänge schon ab und zu immer kamen und du weißt immer, also ich habe sie immer mitgesungen, weil ich es liebe mitzusingen, weil wir es halt auch 93 gesungen haben und damals gemeint haben. Aber heute, ich glaube, es geht jedem so. Also einmal ist es ein schöner Gesang, den du nicht immer singen kannst, ja, weil es nicht immer passt. Eigentlich passt es auch nie, aber du singst es immer mit einem Lächeln, weil du weißt, weil du das immer mit so einem Augenzwinkern singst. Weißt du, was ich meine?
Ja, also, ja, dieses, ja.
Dieses mit, naja, wir machen Spaß, aber man weiß ja nie.
Ja.
Also du glaubst es immer ein bisschen, während du es singst, aber du weißt natürlich, wie unrealistisch es eigentlich ist. Obwohl, jetzt sage ich auch mal eine offensive Aussage, wenn wir jetzt gerade schon so dastehen und so souverän spielen, wahrscheinlich, wenn die Bayern ein bisschen wenigstens so weitermachen und wir haben ja schon analysiert, dass Dortmund oder Favre noch abstürzen wird, dass es wahrscheinlich selten wieder so leicht werden würde für uns. Mhm. Also ich meine, es ist...
Also seien wir doch mal realistisch. Sind wir doch mal die Fußballfachleute...
Bin ich doch.
Ja, genau. Deswegen will ich das nochmal... Gladbach wird abstürzen irgendwann. Ich halte vom Hacking gar nichts. Ich halte von dem einfach nichts, ja. Favre haben wir schon drüber geredet. Der hat in seiner Vita auch immer mal eine Absturzrückrunde drauf.
Nur. So. Der ist ja nicht wirklich oben geblieben, ja.
Jetzt komme ich zu dem, was haben wir denn heute? Heute ist Freitag, gestern war Donnerstag, gestern war das Spiel gegen Marseille, ich weiß nicht, gestern oder Mittwoch. Jetzt komme ich mal zu dem, was hier Mittwoch so in der Zeitung zu lesen war. Es hat angefangen, Frühstück, Ich lese die Frankfurter Rundschau, ein Interview mit Ante Rebic, wo er erzählt, ich fühl mich noch nicht fit, ich bin frühestens im Januar bei 100%. Ante Rebic ist frühestens im Januar bei 100%. Das ist doch eine Kampfansage. Also man muss sich doch als Gegner, als potenzieller Gegner, wenn ich weiß, ich spiele jetzt noch gegen Eintracht Frankfurt, mache ich mir doch spätestens jetzt in die Hose. Dann geht's aber weiter. Es geht ja noch weiter. Dann ist Adi Hütter in der Pressekonferenz am selben Tag und erzählt, dass seine Mannschaften immer im Frühling besser sind als im Herbst.
Ja.
So, spätestens da denkst du doch, das ist doch alles nicht mehr wahr, was du da gerade hörst. Ja. Das kann doch alles nicht wahr sein. Nicht irgendwie dieses gedruckste Kleingerede, ach, wir gucken erstmal und das ist jetzt eine Momentaufnahme. Aber trotzdem bleibt die Mannschaft auf dem Boden. Das heißt, wenn der Ante Rebic sagt, er ist im Januar bei 100%, meint er es genauso, wie er es sagt. Das ist keine Kampfansage von ihm. Es ist einfach eine Feststellung, ohne größenwahnsinnig zu sein. Und wenn Adi Hütter sagt, meine Mannschaften waren bisher im Frühjahr immer besser als im Herbst, dann ist das ein empirisch belegbarer Fakt. Ja? Und lass das Wort empirisch meinetwegen weg, das stimmt ja, glaube ich, nicht. Aber es ist ein Fakt. Und dann kommen wir noch hinzu, dass wir ja auch noch da so zwei Portugiesen als Wundertüte haben, die ja vielleicht auch irgendwann mal fit sind und dann kommen, dass wir ein Toro hoffentlich in der Rückrunde wieder haben. Salcedo kommt mal jetzt wieder. Und ich glaube auch tatsächlich, dass Bobic in der Winterpause nochmal jemand transferiert. Ich vermute ja ganz stark den Rechtsverteidiger von Young Boys Bern, ich krieg den Namen jetzt wieder nicht hin, den wir ja schon im Sommer haben wollten. Und dann gab es noch einen Außenverteidiger von Rotterdam, wo die auch sehr nah dran waren, dass da auf jeden Fall in der Winterpause was passiert. So, und wenn dann...
Wurde ja neulich noch über das defensive Mittelfeld eben wegen der Toro-Verletzung diskutiert.
Genau, wo dann der Willems gestern ein überragendes Spiel macht auf der Position übrigens. Gegen Hanau auch schon. Jetzt ist natürlich Hanau und Marseille in einem Atemzug zu nennen, aber egal, Hanau war jetzt nicht so viel schlechter. Also das ist ja irgendwie diese Angst irgendwie. Wir sind ja regelmäßig in der Rückrunde eingestürzt beim Kovac. Und ich glaube, Armin Fee die Saison.
Wir sind immer, ne?
Das gegen Wolfsburg war auch im letzten Drücker.
Die war immer schlechter.
Und das, aber jetzt hast du dann einen Trainer und einen Spieler, der sagt, ja, wir sind aber erst dann eigentlich auf unserem Level so ab März, April irgendwie, ja. Und der Bobic hat auch ganz klar gesagt, der wird ja immer gefragt, kann man die drei halten? Also Bobic hat ganz klar gesagt, keine Ausstiegsklausel, die gehören uns und in der Winterpause braucht auch niemand anzurufen. Also sie bleiben, da wird keiner in der Winterpause verkauft. Und wenn wir dann die Champions League, ich wage jetzt noch nicht von der Leopoldstraße zu schwärmen, aber wenn wir dann, und das wird auch eine Party in München werden, wenn wir wirklich die Champions League Qualifikation.
Du kannst sagen, was du willst und ob es die Meisterschaft geht oder nicht, aber auf der Leopoldstraße feiern oder so, dürfen wir auf jeden Fall.
Wir werden auch feiern. Wir werden nämlich, und da bin ich mittlerweile ziemlich sicher, wir werden die Champions League Qualifikation Minimum feiern. So, und dann bleiben auch unsere drei Büffel. Denn jetzt überleg mal, dann können die kriegen dann nochmal ein verbessertes Gehaltsangebot von der Eintracht. Wieso sollten die denn weggehen? Die fühlen sich doch hier pudelwohl. Und wenn ihr großer Traum ist, Champions League zu spielen, macht es doch mehr Spaß, diesen Traum bei der Eintracht zu verwirklichen, wo die selbst dazu beigetragen haben, als dann langweilig zu Manchester United zu gehen, oder?
Ja, aber du hättest auch gesagt, dass der Kovac in Frankfurt bleiben könnte.
Ja, aber Kovac tickt dann wohl doch ein bisschen anders. Ich meine, Rebic hätte ja auch schon weg sein können.
Ja, aber ich wollte nur sagen, du weißt es nicht, was da alles tickt. Aber was man sich, wenn wir schon dabei sind, einfach Sachen, die man nicht vergessen sollte, wie krass sie eigentlich sind. Nummer eins ist, wir haben letztes Jahr, also wir haben im Sommer, nicht letztes Jahr, wir haben im Sommer darüber diskutiert, Rebic sollte besser gehen bei so einem Angebot und 40 Millionen, selbst wenn wir davon nur die Hälfte oder sonst was bekommen, krass viel Geld, der wird nicht besser und so, ja. Da hat keiner über Alea oder Jovic gesprochen, wie krass die eigentlich sind und was sie für eine Entwicklung jetzt genommen haben. Dass wir jetzt quasi drei solche Spieler haben. Und du musst dir überlegen, wie jung der Jovic ist.
Ja, der wird ja erst 21 im Dezember.
Ja, dass die, was wir da dass wir quasi drei von dieser Kategorie haben oder sogar noch größer. Ja. Mit was für einem Wert wir die haben. Also, ne, dass es eben nicht nur ein Spieler mal ist. Wir hatten immer davon geträumt, einen Spieler so zu haben, den wir für viel Geld verkaufen können. Jetzt haben wir drei. Und dann musst du auch noch überlegen, das sind, die kommen mittlerweile, kommen die in die Richtung, dass die höchstens für Bayern noch in Deutschland finanzierbar wären, theoretisch.
Ja.
Das musst du dir mal, das muss man überlegen. Wir hatten früher, keine Ahnung, Bernd Schneider ist nach Leverkusen gegangen, ganz viele andere oder nach Wolfsburg, Borus und Ochs und sonst was. Da würde Jovic, Alea und so, die würden lachen über so.
Ja, ja, klar.
Oder könnte auch Leipzig oder Hoffenheim kommen oder so.
Wäre also interessant. Alle
die uns die Spieler weggenommen haben,
ja.
Die würden lachen. Warum sollten die denn da hingehen?
Kostic hat ein Angebot von Wolfsburg gehabt. Also, obwohl er jetzt vom HSV kam, hat er gesagt, Wolfsburg interessiert nicht die Bohne, er will nach Frankfurt. Also wir sind ja schon bei diesen Spielern so weit, dass Wolfsburg da schon gar nicht mehr gegen anstinken kann.
So ist auch damals. Weil das Ivanauskas, wenn du ihn noch kennst.
Ja, natürlich, das ist doch eine HSV-Legende, mehr oder weniger.
Der ist ja auch gut gestartet und extrem abgestürzt. Und später hatte er ein Angebot von Wolfsburg gehabt, und zwar als er abgestürzt ist. Also 96 oder 97 oder so. Dann hat seine Frau gesagt, nein, wir gehen nicht nach Wolfsburg. Und dann ist er, glaube ich, zum SV Wilhelmshaven in die dritte Liga oder vierte Liga oder so gegangen. Hat er den beruflichen Abstieg hingenommen.
Ja, kann Wolfsburg ich verstehen. Aber ich muss sagen, in Wolfsburg, ja, das Outlet Center ist nicht schlecht.
Okay.
Ob das jetzt für eine Frau reicht, die Goethestraße gewohnt, ist ein anderes Thema.
Wir wissen es nicht.
Oder die Kö oder den Kudamm. Oder ich weiß nicht, wie die Prachtstraße in Hamburg heißt. Oder die Leopoldstraße. Ich glaube, da kommt das Outlet Center in Wolfsburg nicht gegen an.
Ja, wahrscheinlich. Ja, okay, das zum einen. Ne? Also was für krasse Spieler wir haben. Und dann, was man auch nicht vergessen darf. Wenn wir so eine Europapokalsaison wie gerade spielen würden mit 5 Siegen. In dieser Gruppe. In dieser Todesgruppe. Und in der Liga auf Platz 10 wären, wäre das eine super Saison. Für alle. Also hätte jeder unterschrieben vorher.
Ja, 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 natürlich. So. Natürlich.
Wenn du dafür eine mittelgute, wenn du jetzt Dritter wärst in dieser Todesgruppe, vor Limassol und hinter Marseille und Rom, dafür in der Liga auf Platz 3, dann würde auch jeder sagen, wie krass, wie geil, und das, obwohl wir Europapokal spielen. Hm. Ja. Sowas noch abzurufen in der Liga. Aber du hast beides zusammen. Du hast, hast du die Aussagen vom Rangnick gehört nach dem?
Ja, klar. Ja, klar. Mit diesen,
wir wollen auch Champions League spielen und der Europapokal ist
ja, ja,
wichtig.
Ja.
Europa League.
Ja, gut, aber ja. Das ist ja der ist ja geistesgestört, der Typ. Der ist ja, wirklich die Pippi Langstrumpf, der Bundesliga-Trainer ist er ja. Der macht sich ja wirklich die Welt so, wie sie ihm gefällt.
Ja, darüber, also dass er lächerlich ist, muss man nicht drüber streiten. Aber wenn du sowas siehst, dann denke ich mir, hey, wir sind vor euch in der Tabelle, wir sind weiter in der Europa League, als Tabellenerster, in einer viel schwierigen Gruppe, als ihr hattet. Und ihr habt Unmengen viel mehr Geld, um einen größeren Kader hinzustellen. Also heul mal nicht so rum, mein Freund.
Ja, aber das kann er. Das kann er.
Das kann er.
Ja. Ja, ich weiß noch, ich weiß ja sogar noch, denk mal an die Armin Fee Europapokalsaison, wo wir in der Liga echt abgekackt haben. Die Liga war mir da relativ scheißegal. Also die Siege in Bordeaux und zu Hause und so die Erlebnisse der Auswärtsfahrten, das hat eigentlich so über diese, wir haben ja da immer irgendwie so 10 Spiele gefühlt in der 90. Minute verloren, ja. Aber es hat irgendwie so ein bisschen das überdeckt, und jetzt braucht sich gar nichts überdecken. Jetzt ist das eine so ein Highlight wie das andere. Das ist total geil. War auch die Bundesliga ist ein Highlight. Mein Gott, ich kann von dem Heimspiel gegen Wolfsburg kann ich vor Aufregung schon nicht mehr schlafen, weil ich heiß bin wie Frittenfett auf Sonntag. Wolfsburg, das ist normalerweise ein Spiel, da gucke ich, dass ich den Nachbarn meine Karte gebe, damit er auch mal die Chance hat, einmal im Jahr ins Stadion zu kommen, weil mich das überhaupt nicht interessiert. Aber man geht auch nur noch wegen der Eintracht ins Stadion und der, gut, das macht man ja eh, aber du weißt, wie ich das meine. Es gibt trotzdem mal so Spiele, wo man dann sagen kann, oh, jetzt gerade, dann ist das am 2. Dezember oder was, dann pisst es und es ist kalt und dann sagst du gegen Wolfsburg auch mal, ich glaube, das hatten wir auch schon mal das Thema, lass mal 5 Grad sein. Ich bin da jetzt so heiß, als wenn es gegen Schalke 04 oder gegen Borussia Mönchengladbach gehen würde. Ich freue mich da richtig drauf.
Ja. Ja, hast du übrigens, wenn wir schon bei Wolfsburg sind, hatte ich eben erst gelesen, wusste es nicht, dass Bruno Labbadia noch nie ein Spiel als Trainer gegen Eintracht Frankfurt verloren hat.
Das habe ich vorhin irgendwo auch die Schlagzeile gelesen, ohne mir darüber Gedanken zu machen. Wo waren der schon überall Trainer? Hamburg? Der hat mit Hamburg noch nie gegen die Eintracht verloren? Willst du mich verarschen? Wir haben doch gefühlt in den letzten Jahren immer in Hamburg gewonnen.
Tja, vielleicht. Also ich habe das jetzt nicht nachgeprüft, aber...
Leverkusen war der Trainer, kann ich mir sogar vorstellen. Stuttgart kann ich mir auch vorstellen. Wolfsburg kann ich mir auch vorstellen. Haben wir Wolfsburg? Als wir in Wolfsburg gewonnen haben, war da noch kein Trainer, oder was? Ja, gut, wird ja stimmen, okay. Der kommt doch hier noch, aus Darmstadt, oder was? Der kommt doch sogar noch hier aus der Gegend.
Er hat auch gesagt, dass ein paar seiner Bekannten und Verwandten Eintracht-Fans.
Da siehst du. Ja, gut, ich meine, guck mal, wir haben noch nie in Augsburg gewonnen, was soll ich dir sagen? Ich war übrigens in London an dem Tag und das ist ja, weil es gerade so schön alles passt, das muss ich jetzt noch erzählen. Und dann das, was ich recherchiert habe, das machen wir das nächste Mal, da geht es einfach um Zahlen, Volksfeste und Straftaten und Fußball und Straftaten, um mal ein paar Sachen zu relativieren, das machen wir das nächste Mal, weil das, wir haben schon fast 2 Stunden auf der Uhr, 1:50. Nur ganz kurz, ich war in London am Wochenende. Hab dann auch bewusst mir dieses, na gut, ich hatte mein Geburtstagswochenende. Es war ein Geburtstagsgeschenk, aber ich war dankbar darüber, dass das, dass wir da in Augsburg an dem Tag spielten, sodass ich dachte, komm, da kriegen wir eh auf die Mütze und scheiß drauf. Und Frau und Stieftochter, die sind totale Harry Potter-Fans. Also sind wir da zu dieser King's Cross Station gefahren, wo dieses Gleis 9¾ ist. Und da war eine Riesenschlange, um da Fotos zu machen. Ich weiß nicht, ist dir Harry Potter ein Begriff? Oder erzähle ich dir gerade von ägyptischen Hieroglyphen?
Ich bin kein Fachmann, aber meine Frau eher.
Okay. Also es gibt da so ein Gleis, so 9¾. Okay, gut.
Ja, und, also das Grundwissen habe ich.
Gut, und da ist dann dieses 9¾ Gleis und da ist dann so ein Gepäckwagen, was dann durch die Wand geht und da kannst du dann Fotos machen. Und zum Thema, es passt gerade alles. Die haben sich dann in die Schlange gestellt, das war Ortszeit 14:30. Ich habe dann gleich mein Amazon Prime angemacht, mich da einfach hingesetzt. Da gibt es ja, in dem Bahnhof gibt es ja genügend Sitzmöglichkeiten. Hatte mir vorher noch eine Cola geholt und ein Sandwich. Habe mich da hingesetzt, weil ich dachte, na, die werden ja bestimmt eine halbe Stunde anstehen. Dann höre ich mir jetzt wenigstens versuche ich so viel wie möglich von der ersten Halbzeit mitzubekommen. Dann führt Augsburg 2:0 und ist mir eh egal. In der Zwischenzeit, ich habe angemacht, er hat schon gleich das 1:0 für die Eintracht. Und an dem Tag hat auch Tottenham gegen Chelsea gespielt, ich glaube um 17 Uhr oder sowas. Und da habe ich auch die ganze Zeit Tottenham-Fans gesehen, die ich total langweilig fand und dachte, was ist nur aus dem englischen Fußball geworden. Keine Gesänge, kein Alkoholeinfluss, einfach nur so, ja, eigentlich so die Leute, die zum FSV gehen, ja. Alte Leute mit einem Schal, die ohne jegliche Aufregung ins Stadion gehen. Das war Tottenham gegen Chelsea, aber das nur so am Rande. Und Naja, die haben tatsächlich, also wirklich ungelogen, die das komplette Spiel inklusive Halbzeit in dieser Schlange gestanden. Die haben wirklich so lange in der Schlange gestanden, diese 105 Minuten. Und ich konnte in aller Seelenruhe dieses Spiel hören. Und dann war das Spiel 3:1 gewonnen. Da habe ich noch das dumme Tor der Nachspielzeit mitbekommen. Und dann haben die ihre Fotos gemacht, zeitgleich mit dem 1:3 von Augsburg. Und dann habe ich meine Übertragung beendet. Die haben ihre Fotos gehabt und alle waren glücklich und zufrieden. Es passt einfach alles zur Zeit.
Das ist unheimlich.
Ja, unheimlich, ne? Das ist echt. Und ich wollte an dem Tag mit keinem Tottenham-Fan getauscht haben. Die waren so langweilig. Die haben uns damals noch gejagt, dieses mit Hitlermasken auf dem Kopf, ja. Und jetzt sind die einfach nur langweilig. FSV Frankfurt. Scheiße, was ist denn in England mit dem Fußball los? Interessiert mich überhaupt nicht mehr. Ich hatte dann auch, wenn ich irgendwo gewhatsappt hat oder per Twitter oder so, gerade in London, oder zu welchem Spiel bist du gerade, nicht so, scheiß auf den Kommerzfußball. Mich interessiert in England kein Fußball. Das ist nicht meins. Punkt. Ich bin da, um Pekingente zu essen und einen Pint nach dem anderen zu saufen. Und die Pekingente war scheiße. Ja. War ein Scheißladen. Ja, 140 Pfund ausgegeben für eine Scheißente.
Das ist übel.
Die Pints waren gut. Ja, London war geil. Wir hatten, um das jetzt zu beenden, ich weiß, ob du schon mal in London warst.
Ja,
wir hatten über Airbnb unsere Wohnung mitten in Soho. Und du bist rausgegangen und da war einfach alles, was das Herz begehrt. Also es war schon ziemlich geil. Hat Spaß gemacht. Und da gewinnt die Eintracht noch 3-1 in Augsburg. Und wieso soll sie nicht auch gegen Labbadia gewinnen? Erzähl mir das.
Ja gut, weil wir jetzt im Augsburg gewonnen haben, kannst du mit dem Argument kommen, ja.
Ja, okay, das würde ich jetzt sogar gelten lassen.
Ja, ich versuche ja selbst ein bisschen auf dem Teppich zu bleiben, aber ja, schauen wir mal. Es ist, ich habe mittlerweile auch echt ein bisschen das Problem, fehle ich jetzt bei diesen Europapokalfesten alle bis jetzt, auch wenn ich vielleicht noch eins sehen werde, aber und du kannst so, keine Ahnung, so wie ein Spiel gegen Schalke, kannst du sagen mit, ja geil, 3-0 gewonnen, ist jetzt aber auch kein Jahrhundertspiel. Also du wirst jetzt nicht, ich weiß noch damals das 3-0 gegen Schalke, ne? Also es ist schön dabei zu sein, aber es tut jetzt nicht fürs Leben weh, es verpasst zu haben, wie so ein DFB-Pokalfinale oder so. Ich habe seitdem langsam so echt dieses Gefühl, ich kriege diese ganze Phase nicht mit. Also natürlich kriege ich sie irgendwie mit, aber ich kann mir das nämlich ja vorstellen, wie geil es ist, ins Stadion zu gehen, mit diesem Gefühl, was man gerade hat. Und dieses Überlegenheitsgefühl und sie spielen auch noch geilen Fußball und sonst was. Und dass ich diese ganze Phase überhaupt nicht mitbekomme. Also ich hoffe echt, dass es irgendwie in der Rückrunde noch bleibt.
Ja, weil die Frage ist wirklich, und deswegen kommen wir zur Eingangsfrage zurück, was hat Bobic geboten? Die Frage ist wirklich, ob es jetzt für die Eintracht gut wäre, wenn du zurückkommen würdest.
Das sollte man noch eruieren, bevor ich jetzt einen Rückflug buche.
Haben wir eigentlich jetzt ein Resümee gezogen, was jetzt besser ist, Hin- oder Rückspielheimspiel zu haben?
Ich habe das jetzt so quasi rausgehört. Früher wäre es andersrum besser gewesen, aber heute ist Rückspiel besser.
Okay. Dann müssen wir jetzt einfach versuchen, die erste K.O.-Runde irgendwie zu überleben.
Ja, gut. Wir können dann in der nächsten oder übernächsten Sendung, ist ja noch ein bisschen Zeit, können wir dann uns die Gegner aussuchen, so wie wir es schon davor
ja,
gemacht
ich hatten. Bin ja in, wir werden ja wahrscheinlich vor Rom noch mindestens eine Sendung haben. Dann will ich endlich mal auf diese Zahlen kommen, wegen Gewalt beim Fußball. Dann bin ich ja in Rom und am Freitag nach Rom ist die Auslosung. Vielleicht bekommen wir es ja hin, an dem Freitag wieder zu babbeln und dann können wir nämlich schon gleich auf die Auslosung eingehen und Karten, Flüge und so weiter schon mal durchsprechen. Wie sieht's aus?
Ich habe jetzt übrigens...
Ich hoffe ja auf Celtic wird jetzt wohl weiterkommen, ne? Hoffe ich. Das wäre ja geil.
Ja. Yeah.
Ich bin nach Celtic. Und Celtic wäre ja möglich, weil die ja nur Zweiter in ihrer Gruppe werden. Wenn sie denn weiterkommen, ja, Werden sie Zweiter und Celtic wäre durchaus ein mögliches Los.
Ja. Übrigens, das, wie gesagt, sollten wir das nächste Mal machen. Da
ja, klar.
Oder vielleicht sogar abwarten, wer wirklich weiter ist.
Ja, wir warten. Also wir haben jetzt noch, vor Rom haben wir auf jeden Fall noch mal ein Bubble und dann würde ich sagen, wenn es irgendwie zeitlich passt, bei dir weiß ich das ja nicht. Bist du noch am Campingplatz aktiv? Ja, ne?
Ja, das ist jetzt die letzte Woche. Am Mittwoch reisen wir weiter.
Oh, also es wäre natürlich nice, ich meine, ich kann ja vor Rom oder dann während Rom nicht, also wäre natürlich geil, wenn wir dann nach der Auslosung mal babbeln könnten, weil dann können wir das gleich mal eine fachmännische Analyse der Auslosung angehen.
Übrigens, während wir die letzte halbe Stunde geredet haben, habe ich mir Tagesschau-Folgen von früher angeguckt, die man sich alle noch runterladen kann, wie ich gemerkt habe.
Ja. Jetzt sag mir nicht, dass du das gefunden hast.
Nein, ich habe es eben nicht gefunden. Also weißt du, ob wann die sind die an den Tag vor dem Spiel gelandet oder einen Tag
am
früher?
Am Tag vor dem Spiel. Am Tag oder zwei Tage vorher? Ich glaube am Tag vor dem Spiel. Ich gehe mal davon aus, das Spiel war am Mittwoch. Dann müssten die Dienstag gekommen sein. Warte mal, das können wir ja feststellen. Wann war denn das Spiel? Das Spiel.
Am 3. November 1993.
Am 3. November 1993? Was war denn das für ein Tag?
Ja, das.
Warte mal, ich guck nach.
Könnte schnell aufs Wetter schalten und zuhören für morgen Dienstag, den, weißt du, was ich meine?
Wie sieht's denn erdbebenmäßig in Alaska gerade aus? Alles noch okay?
Länger nichts mehr bekommen, glaube ich. Ah, ich habe Facebook auch gar nicht mehr geöffnet. Scheint noch okay zu sein, ja.
3. November 93. Wie bekommen wir das jetzt auf die Schnelle raus?
Ja, das geht.
Ich stelle den Kalender bei Google auf Ja und klicke dann zurück. Ah, hier oben. Das ist ja ganz einfach. 93 hast du gesagt?
Ja.
Ich kann das ja in der URL eingeben. Wie cool. 1993. Ich weiß jetzt aber nicht, ob Tagesschau oder Tagesthemen. Also eventuell war es auch den Tagesthemen.
Ich hatte jetzt nur Tagesschau geguckt.
Ja.
Und also am Tag von der von dem Spiel zeigen sie die Zusammenfassung von dem Spiel.
Also der 3. November war Mittwoch.
Ja, okay, dann sind sie ja. Ich habe mir jetzt 3. November angeguckt, da zeigen sie nur die Zusammenfassung vom Spiel. Und habe mir den 2. November angeguckt, da kommt nichts davon. Am 2. November übrigens hat Karlsruhe das 7-0 gegen Valencia geschafft, wie ich gerade gesehen habe.
Okay.
Also ist es auch Tagesthemen gewesen. Eine Tagesschau anscheinend nicht.
Schade, das wäre natürlich jetzt geil gewesen. Also ich weiß, es war aber so.
Gut zu wissen, dass man sich jede Tagesschau-Folge angucken kann.
Ja.
Womit man einen historischen Spielausschnitt sehen kann,
ja,
wenn man möchte.
Ja, aber es ist natürlich jetzt schade. Aber Tagesthemen lassen sich nicht abrufen, oder was?
Das habe ich jetzt nicht geprüft.
Es macht eigentlich fast mehr Sinn, dass es ein Tagesthemen war.
Ja, vielleicht. Ja.
Schade. Ich kann mich auch erinnern, das erste Mal, dass Eintracht Frankfurt in Tagesthemen auftauchte, das war nicht die ominöse Jahreshauptversammlung mit den Gemarunna, sondern das war der Lajos Tetteri-Transfer. Da wurde dann Lajos Tetteri live zugeschaltet aus Budapest und wurde als teuerste Verpflichtung der Bundesliga abgefeiert von den Tagesthemen. Ich glaube, Hajo Friedrichs war das sogar. Hajo Friedrichs hat mit Lajos Tetteri gesprochen. Irgendwie geil, oder?
Ja. Ja.
So, damit hören wir auf.
Okay. Ich finde es übrigens immer wieder faszinierend, dass ich mir vor jedem Gespräch denke mit, naja, ob wir heute eine Stunde schaffen, weil jetzt eigentlich nur Augsburg als Spiel und Marseille. Was willst du groß reden?
Ist aber ja schnell abgehandelt.
Vielleicht erzählen wir auch immer dasselbe, ich weiß es nicht.
Aber Wahrscheinlich. Ja. Aber schade, ich habe jetzt das erste Mal übrigens in unserer Historie, wir machen das jetzt auch bald 5 Monate oder 4 Monate machen wir das jetzt, das erste Mal, dass ich jetzt wirklich was vorbereitet hatte, weil ich dieses Thema mit den Straftaten mal angehen wollte. Aber ich lasse das hier schön liegen und das machen wir das nächste Mal, nächste Woche. Was das machen wir so. Ganz interessant.
Da hast du auch jetzt einen schönen Cliffhanger.
Ja, genau. Genau, schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es darum geht, mehr Besucher, weniger Straftaten.
Ja, gut. Dann,
dann erstmal alles Gute für dich. Das heißt, du bist jetzt, Moment, wie lange bist du jetzt am Campingplatz? Dann bis nächste Woche, oder was?
Bis nächste Woche, sage ich mal so, ja.
Und weißt du schon, wie es dann weitergeht? Du wolltest noch mal irgendwelche Leute in Florida, glaube ich, besuchen, ne?
Nee, erstmal Kalifornien.
Oder Kalifornien, so war das.
Kalifornien nach Florida.
Ah, frei nach Andy Möller, Kalifornien nach Florida, Hauptsache Alaska.
Ja, genau, so in der Art.
So, da haben wir nämlich jetzt alle Hauptsache 3 nochmal drin. Oder ja, Alaska habe ich jetzt absichtlich gesagt, das hat schon den Grund, also es hat schon den dramaturgischen Grund eben gehabt.
Ja, okay. Dann schließen wir so den Kreis mit Alaska.
Alles klar, ich wünsche dir was. Bis nächste Woche.
Bis dann.
Hau rein, ciao.